David.
Hey Robert.
Na?
Heute kein cleverer Einstieg,
doch,
mit dem du mich...
Ja. Doch, super Einstieg.
Hau raus.
Doppeleinstieg. Um uns in die Spooky Season einzustimmen. Willst du eine Frage oder eine andere Frage?
Mach doch einfach, Robert.
Pass mal auf, ich habe mal immer eine Frage an dich.
Ja.
Klingt skurril, aber irgendwie, Gina hat damit mal angefangen, diese Frage Leuten zu stellen. Du kriegst immer andere Antworten. Stell dir mal vor, du läufst abends eine Straße entlang.
Mhm.
Die ist relativ leer.
Ja.
Ja, ein paar Bäume. Ziemlich einsam. Mhm. Eigentlich ganz schön. Oder auch spooky, wie man es empfindet.
Mhm.
Wie viele Eulen müssten dir am Wegesrand begegnen, dass du sagst, nee, komm, ich muss hier weg.
Wie viele Eulen?
Eulen, ja.
Kommt drauf an, also ist es dann auch so eine Eulenhorde, die dich belästigt, also die dann, oder sitzt die einfach nur im Baum?
Frage ist doch klar.
Die Frage ist klar, es geht einfach nur darum, dass da eine Eule ist.
Wie viele?
Und, also 24.
Das hat ja gar keinen Sinn.
Bei 24 Eulen würde ich sagen, jetzt reicht's.
Das heißt, wenn du die Straße lang bist, dann sitzen 23 Eulen, einfach random.
Ja.
Kommt dir nicht merkwürdig vor?
Nö.
Hättest du nicht irgendwie einen Schauer?
Nö, vielleicht ist ja ein Community Gathering der Eulen, weiß ja nicht. Keine Ahnung.
Das ist meine Frage nicht ernst, aber ist nicht schlimm.
Ja, also es kann ja keine Frage sein.
Doch, es gibt wirklich Leute, die meinten so, Alter, wenn da eine Eule ist, bin ich weg.
Nee.
Super gruselig.
Warum?
Ich habe gesagt drei. Wenn da eine Eule ist, würde ich sagen, boah, ist gut. Martin sagt sieben, weiß ich auch nicht genau,
warum. Okay.
Sagt sieben. Ich habe gesagt drei, weil ich meinte, eine Eule, oh, super faszinierend, wie selten hat man denn das? Voll schön. Würde ich mir angucken, freuen. So. Zweite Eule wäre ich so, okay, sieht die anders aus? Ist es die gleiche Eule?
Ja.
Warum sind jetzt hier zwei Eulen? Okay, vielleicht hat sich ein Eulenpaar verloren hier in die Ecke.
Mhm.
Und dann, wenn ich noch 10 Meter weiter gehe oder 20, da sitzt eine dritte Eule.
Ja.
Dann wäre ich so, nee, da ist doch irgendwas komisch.
Du wohnst ja im Wald. Du wirst ja durchaus mal ein paar Eulen begegnen.
Noch nie.
Noch nie.
Wir haben im Garten Dachse, wir haben Waschbären, wir haben Füchse, wir haben Rehe vorm Grundstück, wir haben jeden Tag Wildschweine. Alles sehe ich da, Hasen und so weiter. Und wenn Füchse sich paaren im Februar, klingt es so, als würden Babys weinend im Wald liegen. Ist ganz schrecklich. Also wer das nicht weiß, super Horror. Aber Eulen, ich höre sie ab und zu und auch nur ganz selten. Auch merkwürdigerweise immer nur so in Vollmondnächten. Gesehen noch keine einzige in all den Jahren.
Ja.
Ein Kauz oder eine Eule fände ich total cool zu sehen.
Ich finde das in Horrorfilmen ja immer so lustig, wenn Charaktere Dinge tun, wo du denkst, so, da sind es ja nicht mal nur Eulen, sondern...
Ja, du wärst so einer, 24 Eulen und du zuckst mit den Schultern, wissen
ja,
das?
Ja, ja, die Eulen überfallen dich im Haus und du sagst so, ah, kommt mir nicht komisch, ich rufe die Polizei noch nicht. Ich wäre so ein Horrorfilm-Charakter, der sofort sterben würde.
Ja?
Weil ich dumme Entscheidungen...
Da haben sie, weißt du, ne, Alfred Hitchcocks Die Vögel?
Habe ich neulich dran gedacht.
Beruht auf einer tatsächlich wahren Geschichte.
Ich wurde neulich von einem Spatz angegriffen. Ich laufe so die Straße runter und da ist ein Spatz außergewöhnlich nah an mein Gesicht geflogen. Ich dachte, wenn der mir jetzt ins Gesicht geflogen wäre, der würde ja ganz schön Schaden anrichten.
Ja,
und dann musste ich an die Vögel denken und dachte, diese Prämisse, die fand ich immer quatschig, aber nach dieser Spatzattacke, die mich vielleicht sogar fast mein Leben gekostet hätte,
ist auch wirklich passiert. Also die Vögel,
so?
In einer Küstenstadt in Kalifornien gab es eine Reihe von Möwen, die, ich glaube es sind Möwen, die Leute attackiert haben und die in Fensterscheiben geflogen sind und die sich auch erbrochen haben im Flug und die halt in Häuser reingekracht sind. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bei Obduktionen, die sie dann nochmal durchgesucht haben, man quasi Algenreste in diesen Tieren gefunden hat, die aufgrund von irgendeiner klimatischen Veränderung diese Tiere aufgenommen haben, zu Vergiftungserscheinungen und Desorientierung geführt haben und deswegen diese Vögel entgegen ihrer Routen anfingen, wahllos gegen Scheiben zu fliegen, gegen Häuser, gegen Menschen und sich auch erbrochen haben im Flug. Und Hitchcock soll das genommen haben als Vorlage für Die Vögel.
Wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir heute eine Folge machen, wo wir über Horrorfilme sprechen, die auf wahren Begebenheiten basieren. Ist das eine Sache, die du vorher gelesen hattest oder wusstest du es jetzt schon?
Ich habe Die Vögel, glaube ich, gar nicht so lange her, dass ich das besprochen habe. Bis da erwähnt und jetzt im Zuge dessen habe ich mir nochmal so ein paar Sachen durchgelesen und merkte so, ah, stimmt hatte ich mich erinnert. So ein bisschen in die Richtung kann es heute gehen. Schauen wir mal,
wir
was
reden
passiert.
Heute über Flüche zumindest, die auf Horrorfilmproduktionen liegen. Wir reden heute über zumindest einen größeren Horrorfilm.
Warum denn 24? Das ist doch so eine Zahl. Der Tag hat 24 Stunden. Das ist mir nicht los. 24 ist komisch. So ein 12er-Multiplikator.
12er-Multiplikator? Naja,
du hast so, der halbe Tag sind 12 Stunden, 24 Stunden. So. Das ist so, 24 ist eine komische, ist jetzt nicht so eine random Zahl wie 31. Wobei das auch eine Primzahl wäre, was ich auch komisch finden würde. Aber 24 ist halt so eine, ist schon eine Zahl, die
ich sehe schon,
was.
Es ist eine Menge Langeweile im Haushalt
Langeweile, der
Hofmanns. Wenn solche Fragen gestellt werden und du dann tatsächlich dann da auch eine, wie so einen kleinen Exkurs. So.
Ja, ich setz mich mit dir auseinander.
Ja.
Wenigstens einer.
Und, ja, das stimmt allerdings.
Oh nein, Martin guckt sogar.
Lass uns mal lieber mit Filmen auseinandersetzen heute. Gut. Was haben wir heute? Wir haben gestern einen Horrorfilm gesehen.
Ja, wer einmal zu viel lacht, der wird tot gemacht. Haben wir uns gerade ausgedacht.
Hast,
ne?
Du hast du dir gerade ausgedacht.
Nicht schlecht, oder?
Ja, ja, ja. Smile 2 haben wir gesehen. Und ansonsten, ich weiß darüber hinaus, was hast du noch gesehen?
The Apprentice?
Ja.
Mit denen haben wir gar nicht so doll geredet. Ein Film, den du hassen würdest, habe ich gesehen. Lonely Planet.
Können wir da bitte nicht drüber sprechen?
Wirklich nicht? Nicht mal einen Satz?
Was soll das sein?
Na, wenn du nicht drüber reden willst, kannst du mir schlecht eine Frage über den Film stellen.
Dann
das negiert sich.
Okay, dann sag einen Satz danach.
Okay, dann mache ich jetzt sofort. Laura Dern verliebt sich in Liam Hemsworth auf einem Schreibretreat in Marokko, was wirklich schön gefilmt ist, aber super vorhersehbar mit einer toxischen weiteren weiblichen Figur. Und ja.
Wo kommt denn der?
Netflix, Platz 1 heute in den Charts, okay, in Deutschland.
Okay, alles klar.
Aber die Woche kommt Twins raus, hast du davon gehört?
Twins?
Mit Josh Brolin und
ach so, der mit hier, Game of Thrones. Ja.
Peter Dinklage.
Peter Dinklage.
Ja,
was der, der Trailer sah gut aus.
Ja, kommt die Woche.
Ah.
Habe ich wieder aus meiner Fernsehzeitung geschnappert, den Tipp.
Wir hatten noch mal diese Kinozeitschriftenübersicht. Machen ja, du, uns das mal Fernsehzeitschriften. Ja, können wir mal machen.
Mit Fernsehzeitschriften?
Ja, Fernsehzeitschriftenübersicht.
Auf der einen Seite sagst du mir bei manchen Themenvorschlägen, die ist mir zu trashig, und dann sagst du sowas?
Naja, wenn wir mal nichts haben, wenn wir nicht wissen, worüber reden sollen.
Ich habe mich wirklich gefragt, gibt es eine Fernsehzeitschrift, die einen Mann als Cover hat?
Ja.
Wirklich?
Nein.
Es sind doch wirklich immer nur Frauen.
Ja, ich glaube, es gibt diese TV-Digital, die, ich glaube, Harpe Kerkeling ist
ich
da bestimmt
TV
mal drauf.
Ich habe TV-Digital.
Ja?
Das ist sie.
Ja,
das Premium.
Und es sind immer auch dieselben. Es sind immer dieselben Frauen, die mal andere Bildfilter drauf haben. Die haben immer so eine Auswahl an Fotos und die werden dann leicht bearbeitet. Das ist mir schon früher
aufgefallen. Da kommt bestimmt richtig Kohle zusammen so im Laufe von der Karriere. Nur durch diese Blättchen.
Also mittlerweile kannst du ja, glaube ich, durch eine KI erstellen lassen.
Hast du trotzdem Bildrechte an, wenn man dich wiedererkennt, oder?
Na,
können jetzt nicht David Hein überall abbilden?
Weiß ich nicht. Vielleicht haben die einmal so aus so
High Babys Jagd.
Ich kann mir vorstellen, dass der Verlag hat Bildrechte gekauft. Die sitzen dann in so einem Pool drin und daraus können die sich bedienen. Vielleicht endlos, who knows.
Hast du eigentlich Angst vor Hein?
Angst vor Hein?
Ja.
Verstehe schon den Wort. Und damit herzlich willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel.
Reden wir auch über Disclaimer?
Können wir auch machen, klar. Siehst du, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber ich habe eigentlich heute Lust auf Harmonie.
Ja, dann lass uns über nichts reden. Lass uns einfach beenden die Folge.
Doch, nö, das wird schon. Womit wollen wir mal anfangen?
Lass mal über die Apprentice
ja?
reden.
Ja, noch bevor Donald Trump wieder Präsident ist.
Bist du da wirklich sicher?
Oh Gott, ich bin überhaupt nicht sicher. Gerade zieht er wieder ein bisschen an. Die Umfragen sind jetzt gerade wieder diese Woche kurz vor Kamala Harris.
Ja.
Aber da muss ich übrigens Shoutout an. Ich bin kein so großer Fan von Markus Lanz. Ja? Ja, ich mag aber den Podcast Lanz und Precht, aber da redet Precht auch zu 85% und das hat immer ziemlich viele interessante Aspekte. Der hat aber jetzt mit USA ungeschminkt eine Doku gemacht, die können Sie in der Mediathek schauen oder auf YouTube, in 2 Tagen knapp 500.000 Abrufe. Und da geht er wirklich hin und fragt einfach nur. Und der hat das ist ein guter Journalismus, hat eine extrem angenehme Art, das Ganze mit einem Voice-Over zu begleiten. Dann wusste ich, der fotografiert gerne, der schießt fantastische Porträts, die in dieser Doku immer eingeblendet werden, also die wirklich gut aussehen. Also wenn man Markus Lanz mal bei einer anderen Qualität, der macht ja sonst auch ziemlich so krasse Expeditionen rund um den Erdball, aber USA ungeschminkt, habe ich heute gesehen, Stunde auf YouTube. Gutes Ding rund um das Thema vor der Wahl in den USA. Nun mal passende Begleitempfehlung hier bei eurem Qualitätspodcast zum Thema Filme und Serien, wenn wir jetzt über The Apprentice reden. Ein Film, den Trump verbieten wollte mit allen Mitteln,
ja?
Während einer seiner treuesten Gefährten, ich weiß seinen Namen nicht mehr, diesen Film mitfinanziert hat, weil er dachte, das wäre pro-Trump. Und dann, als rauskam, nee, wird es nicht. Ja, Trump hat versucht und deren Team, dass dieser Film nicht ins Kino kommt und dass das alles eine Riesenschande und alles Lüge natürlich sei. Denn in diesem Film lernen wir die drei Grundregeln, die Donald Trump gelernt hat, als er von Roy Cohn, einem Anwalt in New York Anfang der 70er Jahre, quasi zu dem gemacht wird, was er heute ist. Und diese Grundregeln lauten: Attacke, niemals zugeben und sich immer als Sieger deklarieren. Mhm. Das sind im Grunde die drei wichtigsten Dinge. Und damit kann man es auch weit bringen. Stimmt's, David?
Was soll denn das jetzt heißen?
Wie?
Und guckst du mich dabei so an?
Nee, ich wollte jetzt einfach so, dass ich dachte, wir machen jetzt quasi uns gegenseitig den Trump so. Ja, ja, nein, ja. Und dann können wir immer, wenn wir jetzt einer. Ich werde jetzt diese Regeln verfolgen, wenn wir in einen Diskurs mal kommen. Und du sagst, du hast recht, sage ich, nein, hast du nicht, ich habe recht.
Ja.
Ganz stoisch.
Es funktioniert ja. Das finde ich also fatal. Also
na, ich glaube, man mixt es noch. Trump sagt immer noch, du musst eine Sache ganz oft behaupten, dann glauben es die Leute. Und da ist, glaube ich, wirklich was dran.
Ich glaube ja eher, die Leute wollen das dann halt auch glauben. Ich meine, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wenn du einen gewissen Intelligenzquotienten überschreitest, dass du da wirklich dann mitgehen würdest. Aber wenn du eine gehörige Portion Wut im Bauch hast oder einfach generell eine Frustration spürst, und das sieht man ja hier, glaube ich, auch bei der AfD. Ich glaube, die Leute, die AfD wählen, tun das in erster Linie nicht wegen dem Parteiprogramm, sondern es geht ja viel um Gegenrevolution. Sich auf eine Seite schlagen, die also Dinge
gegen,
mal anders...
Gegen, Komma, Revolution.
Ja.
Okay.
Im Grunde dieses Gefühl in einem aufwecken, so, da sind noch andere, die sind auch mit dem Status quo nicht zufrieden. Was das bedeutet, was dieser Status quo, was den ausmacht, woher das kommt, ne, dass das auch dein persönlicher Status quo ist, das wird außen vor gelassen. Und Donald Trump spricht eine Seite in den Leuten an, die weniger mit ihm und seiner Politik zu tun hat. Weil das siehst du ja auch daran, dass da abstruseste Dinge verteidigt werden. Und dass ja immer wieder, wenn du auf Reddit bist, siehst du jeden Tag eine neue Rede von ihm, wo er Dinge sagt, wo du denkst so, was, wer hat denn da vorgesessen?
Also
und
die
gedacht,
neue Hunde-Katzen-Diät, die schmeckt mir.
Nicht nur das, das sind ja wirklich die ganz krassen Sachen. Aber egal, welchem Satz du bei ihm folgst, wenn er versucht, so, neulich hat er wieder darüber erzählt, dass er rhetorisch brillant ist. Und da dachte ich schon, also entschuldige mal.
Er ist the chosen one. Das hat er schon vor Jahren gesehen.
Ja, ja. Und erklärte er, warum er rhetorisch brillant ist und wie er das dann getan hat.
Da bin ich das doch schon.
Eben, da dachte ich so, weiß der nicht, dass es da noch jemand anderen gibt? Nee, und da merkst du dann, dass diese Sätze in sich geschlossen oder die sind nicht mal geschlossen. Das sind einfach nur Konstrukte aus unterschiedlichsten Worten.
Ja.
Und das habe ich auch bei The Apprentice gemerkt. Ich bin so fed up von Donald Trump, von seiner Medienperson, von seinen Auftritten, dass ich, glaube ich, mich extrem schwer getan habe, diesen Film irgendwie nicht irgendwie nervig zu finden, weil ich fand, Roy Cohn als Person fand ich interessant, gerade weil Jeremy Strong den auch recht gut spielt. Aber ich habe schnell gemerkt, so, ich kann gar nicht connecten. Ich war so in der Mitte des Films, habe ich richtig abgeschalten im Hirn. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Sebastian Stan auch so gar nicht wie Donald Trump wirkte. Den jungen Donald Trump, den habe ich natürlich jetzt nicht so verfolgt, aber der ist ja nun schon seit den 90ern sehr medienpräsent. Der war, ich hatte es ja neulich schon erzählt, im Wrestling hat er im Ring gestanden, bei Kevin allein zu Hause. The Apprentice, diese Show hat er ja auch gemacht, deswegen ist dieser Name ja auch schön doppeldeutig des Films, weil er ja gleichzeitig auch der Apprentice von Roy Cohn ist. Aber ich habe irgendwann gemerkt, so, dass Roy Cohn eigentlich die eigentliche Hauptfigur ist. So, der am Anfang sich noch so ein bisschen als das Arschloch herausstellt in der Runde. Und am Ende hat man fast Mitleid mit dem und dann wechselt sich das so ein bisschen. Aber ich konnte nie connecten zu dem Film. Und deswegen habe ich da leider gar nicht reingefunden. Das ist dir aber besser gelungen, ne?
Voll. Also auf eine skurrile Art, weil ich immer diese Mafia-Vibes im Hintergrund hatte, wo ich so dachte, eigentlich nicht gut, einen Film gut zu finden, weil man so diese mafiösen Strukturen merkt. Naja, es ist einfach eine Aneinanderreihung von so vielen skurrilen Situationen, dass du dich fragst, ist das denn alles wirklich so wahr? Aber andererseits kann man sich es bei ihm tatsächlich vorstellen, weil man so oft auch skurrile Situationen von ihm live mitbekommt. Weißt du noch, zu seiner Präsidentschaft, diese Pressemitteilung, die sie gemacht haben, diese Pressekonferenz, und dann haben sie ein falsches Resort gebucht und dann war das vor so einem Blumenladen, erinnerst du dich daran noch? Also super skurrile Situation, und The Apprentice zeigt eigentlich einen, und das fand ich eigentlich ganz spannend, Anfang der 70er Jahre, einen verhuschten Typen, der die Kohle von seinem Vater in Sozialbauten eintreibt und im Grunde dem die Tür vor der Nase zugeschlagen wird nach dem Motto, ja, Kohle habe ich nicht, kriegst du nicht, muss halt wieder abhauen. Einer, der sich überhaupt nicht durchsetzen kann, ne, der eigentlich nur stolz darauf ist, das jüngste Mitglied in einem angesagten Club zu sein, der aber im Grunde an diesem Punkt seines Lebens hätte noch vielleicht ein netter Typ werden können. So beginnt The Apprentice. Du merkst diesen Hunger nach Anerkennung, ne, aber das allein macht noch keinen Arschloch, finde ich. Und dann trifft er aber eben auf diesen Menschen, dem es einzig und allein darum geht, seine eigenen Interessen zu verfolgen und zu vermitteln, wie man das macht. Wenn nichts wichtiger ist als man selbst und das um jeden Preis, und es gibt keine Loyalität, es gibt keine Freundschaft, und dieser Film reitet ja dann wirklich durch alles. Also Trump ist ja hier ein mieser Freund, ein unloyaler Partner, schlechter, gewalttätiger Ehemann, schlechter Vater, im Grunde ja die ganze Riege hoch und runter, die hier abgebildet
wird. Hast du denn verstanden, warum, also es gab so mehrere Situationen, wo ich das Gefühl hatte, dass der Film nicht gut in der Lage ist, zu transportieren, warum die Dinge jetzt gerade passieren. Das eine war zum Beispiel, warum Roy Cohn eigentlich sich auf Trump so einschießt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es mit seiner Homosexualität zu tun hat. Roy Cohn ist ja homosexuell gewesen. Und es wird so ein bisschen angedeutet, dass er ihn vielleicht einfach nur schau fand und dadurch vielleicht irgendwie eine. Aber das alleine erklärt das für mich noch nicht.
Also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass Menschen, die so sehr machthungrig sind und die auch einen gewissen Einfluss haben, und ich glaube, wir beide sind so Menschen schon im Laufe unserer medialen Karriere mal begegnet, es auch genießen, gerne jemanden an die Hand zu nehmen und zu zeigen, guck mal, ich zeig dir mal, wie es hier läuft. Mhm. Diese Bewunderung, die du dann bekommst. Und ich finde, das bildet für mich Roy Cohn ab. Jemand, der zunächst jemanden sucht, von dem er bewundert wird und deswegen auch unentgeltlich ihn erst einmal aus der Scheiße rausboxt. Und dann auf einmal entwickeln sich aber Möglichkeiten daraus. Mhm. Und Möglichkeiten, auch wirklich gesehen zu werden und größeren Einfluss als gedacht über diesen Menschen zu bekommen. Und dann wird man halt irgendwann zum Partner und dann verschieben sich diese Machtverhältnisse. So kam es mir so ein bisschen vor, dass das seine Beweggründe sind. Die Homosexuelle, also ich habe da nie ein physisches Interesse an Donald Trump gesehen.
Ich hatte das Gefühl, der Film will von mir, dass ich da viel entweder zwischen den Zeilen lese, was der Film aber dann rein bildlich nicht gut aufzeigt, oder mehr weiß über diese Hintergründe. Und es gibt noch eine andere Situation, der lernte dann seine erste Ehefrau Ivana kennen. Die trifft er, sie ist gerade auf einer Girls' Night Out mit ihren Freundinnen und quatscht die dann an und man sieht in ihrem Gesicht so richtig so Disgust. Also sie guckt so zurück und denkt so, Und Kali und ich haben den Film zusammengeguckt und als sie dann, er bezirzt sie dann so auf ganz platte, richtig beschissene Art und ich dachte, als sie dann switcht und zwar sehr schnell, also es geht so in einem Moment, sie sind auf einem Date und dann schmeißt sie sich quasi schon ihm an den Hals und ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Also wir beide waren da sehr, ne, dachten wir so, die Frau, die vorher eigentlich wie so eine gestandene Frau wirkte, schmilzt aber ich in zum Beispiel den Händen gar nicht, von diesem schmierigen Typen, der eigentlich gar nicht in der Lage ist, richtig zu flirten. Und ich war mir nicht sicher, liegt's an Sebastian Stan oder am Drehbuch?
Also ich fand, sie wirkt gar nicht so sehr gestanden, sondern wie eine Frau, die weiß, was sie will. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt sagt sie, ich bin glücklich und habe dann einen Verlobten, glaube ich sogar, oder einen Freund. Ja. Mit dem ist sie glücklich. Aber eigentlich sagt sie auch ganz deutlich, ich möchte eine Inneneinrichtungsfirma haben, ich will das und das erreichen im Leben. Und dann bietet sich ihr das Vehikel und dafür muss sie halt ihre wahren Gefühle eintauschen. Scheint für sie aber in Ordnung zu sein zu dem Zeitpunkt. Und so Menschen gibt es.
Naja,
so Menschen gibt es, die für Geld und Einfluss sagen, okay, I don't care. Ne? Wie heißt der Österreichische, der alle immer Mausi genannt hat, der gestorben ist vor kurzem? Lugner, ne? So vor ein paar Wochen. Auch immer so ein Typ, dem man das ja nachgesagt hat, dass er immer so diese 50 Jahre jüngeren Partnerinnen und so hatte.
Ich meine, Melania Trump, da kann man ja auch davon ausgehen, dass das mit der Liebe vielleicht nicht allzu
weit. Ich meine, wir sind jetzt keine gossipgeilen Menschen,
ja, ja.
Aber wir wissen, es gibt eben genau diese Beziehungen und tatsächlich verkörpert Donald Trump, der Dealmaker, für den er sich immer hält, auch genau. Für mich ist das ein Typ, der hat mit wahrer Liebe einfach nichts am Hut. Mhm. So wirkt das für mich tatsächlich nicht.
Ich hatte in meiner Review auf Letterboxd geschrieben, dass ich das Schauspiel von Sebastian Stan insofern nicht gut fand, weil ich das Gefühl hatte, Donald Trump nicht zu erkennen. Das ging um die Manierismen, um die Stimme.
Ich habe die deutsche Version gesehen.
Ah, okay. Mit Björn dann.
Mit Björn.
Aber in der englischen Version, ich habe gesucht nach dieser Figur. Das Einzige, was er macht, dass diese Lippen immer mal wieder gespitzt werden, wie es ja auch Donald Trump tut. Und mir hatte jemand auf Letterboxd darauf geantwortet, dass er das eigentlich gut fand, weil der junge Donald Trump ja sicherlich noch anders gewesen sein wird als der ältere Donald Trump. Also ich verstehe den Kommentar, ich gehe aber nicht so ganz mit, weil ich dachte so, aber so gar nicht zu erkennen, wer diese Figur ist oder ihn wieder zu erkennen, das fand ich irgendwie seltsam. Und dann kommt halt dieser emotionale Disconnect noch dazu und glaube ich auch einfach meine generelle Abscheu gegenüber Donald Trump und weil es ja keine Sympathieträger in diesem Film gibt. Weil Roy Cohn und er, ne, es gibt ja niemanden, wo man sagen kann, so, oh, das ist jetzt der Protagonist.
Dann hast du versucht, eine Biografie über Trump zu sehen, den du eh nicht interessant findest und dann eine sympathische Figur darin erwartet.
Ja, irgendwie hatte ich.
Woher soll die kommen?
Naja, ich dachte.
Also der Mann stößt doch alle, die mal ehrlich zu ihm sind, anscheinend ab in seinem Umfeld,
ja, ja,
regelmäßig.
Ja. Ich dachte irgendwie, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, trotzdem emotionale Momente zu erzeugen. Und das gelingt dem Film leider nicht.
Nee, aber ich erkenne den.
Es ist ja keine Dokumentation.
Ja, aber was ich erkenne, und das fand ich nämlich spannend, ich erkenne den Donald Trump, den ich heute präsentiert bekomme. Also ich sehe diesen Film und am Ende des Films denke ich, ja, das passt zu dem Bild, wie ich ihn heute erlebe.
Ja.
So, ich sehe so ein bisschen diese Entwicklung dahin. Und das ist was, wo ich denke, das war es für mich dann ehrlicherweise wert.
Es ist so ein sehr unterkühlter Schnitt durch ja, seine Vergangenheit, wie nah die an der Realität ist, muss man dann, glaube ich, selber für sich erfahren. Ich würde von dem jetzt nicht unbedingt abraten, aber ich muss sagen, ich hatte keine gute Zeit.
Endlos viel Gerede, muss man auch sagen. Das ist ein Film, in dem nonstop geredet wird, ist jetzt nichts, wo die Bilder für sich sprechen. Ich war fast überrascht, wie brutaler Trump in ein, zwei Sachen zeigt. Sowohl, wenn er auf seine Eitelkeit angesprochen wird, was seine Haare angeht, weiß gar nicht, ob das stimmt letztendlich, aber auch, da ist eine Vergewaltigungsszene in diesem Film drin, wo ich so war, okay, irgendwie war mir das jetzt nicht, ich weiß es nicht, ich beschäftige mich mit der Persona ehrlicherweise auch nicht und deswegen weiß ich nicht, was es davon so
Ja, man weiß ja auch nicht, wo man anfangen soll.
Ja, also, ja, oder auch will.
Google, welche negativen
Aspekte. Das Ding, weil du AfD und Trump gesagt hast, weil ich habe dazu gar nichts gesagt, ist dieser Populismus und Populismus ist ja ein sehr negativ belastetes Wort, aber generell bedeutet es ja, dass man populäre Themen anspricht. Das ist erstmal per se nicht schlimm, dass man über wichtige Themen spricht. Aber sie stehen für mich einfach in dieses Zerstören von Kommunikationen miteinander. Das sind so Menschen, durch die, guck mal, wir beide haben auch Diskurse in unserem Podcast. Trotzdem sind wir Freunde und können diskutieren und hassen uns deswegen nicht. Und das geht den Menschen zunehmend abhanden, durch Social Media, aber auch durch solche öffentlichen Figuren, die das fördern, dass man sich anschreit, statt miteinander zu reden. Also, dass man zwei verschiedene Standpunkte hat, bedeutet doch nicht, dass man sich gleich gegenseitig hassen muss. Und das ist eine sehr, sehr anstrengende Sache und da wollte ich nochmal meinen Senf zu dalassen. Wer sich da weitergehend interessiert, ich fand The Apprentice als einen Film, Trump-Anhänger werden... Ja, die werden ein bisschen das Kotzen kriegen bei dem Film und andere werden es eher ein bisschen lustig finden, glaube ich. Also ich fand ihn auf so einer satirischen Art unterhaltsam.
Nee, das ist mir nicht gelungen. Da komme ich nicht dazu. Also ich finde das so verabscheuungswürdig,
doch, David,
was da passiert.
Doch.
Dass ich...
Nicht zugeben.
Okay.
Attacke.
Ja.
Du bist falsch.
Hervorragend, ja.
Du bist falsch. Du warst schon mal falsch.
Okay.
Du bist tremendous falsch.
Tremendously scheiße. Dann lass uns jetzt mal über Disclaimer sprechen. Eine Serie, bei der unsere Freundschaft jetzt dann doch getestet wird.
Ach Quatsch.
Alfonso Cuarón,
ja,
einer meiner
Regisseur.
Lieblingsregisseure, der ein schlechter Regisseur ist, wie ich gerade höre, hat unter anderem Gravity gemacht, aber auch den von mir sehr verehrten Children of Man.
Der ist super. Gravity bin ich ja gicht gar nicht so ganz rangekommen.
Ja,
wie
ich auch
alle
nicht
haben.
So. Der ist halt technisch beeindruckend.
Ja, Sandra Bullock im Weltall, ne, war das.
Genau, genau. Der ist technisch beeindruckend, aber da passiert mir ein bisschen zu wenig, um mich dann auf voller Linie abzuholen. Aber es ist ein Achievement, wie ich finde. Dafür hat er ja auch alle möglichen Oscars bekommen. So, dann hat er Roma gemacht. Da war ich so ein bisschen, der hat ganz tolle Momente und eine Kamera zum Dahinschmelzen, aber da ist mir zu wenig passiert.
Der ist auch in der Awards-Saison ein bisschen überkünstelt befeiert worden.
Ja,
so, ne?
Fand ich zum Beispiel. Aber
der hat jetzt zum Beispiel zwei, drei Jahre später, hat den keiner mehr auf dem Schirm. Ne? Ist
nicht so wirklich. Aber ich finde schon, dass der Momente hat, die, also gerade so während der Revolution gibt es so eine Szene, so eine Geburt, die ist... herzzerreißend, das Ende ist großartig, aber dazwischen ist auch ganz viel, sie putzt in einem Haus und dann passiert eigentlich nicht so wirklich viel. Das ist eher so eine persönliche Aufarbeitung seiner eigenen Kindheit gewesen. Disclaimer basiert jetzt auf einem Buch und eigentlich wollte Alfonso Cuarón einen Film daraus machen, hat dann aber für sich gesagt, so nee, er will einfach mal so eine Langform probieren. Deswegen bezeichnet er Disclaimer auch nicht als Serie, sondern es ist für ihn ein Film, der nur geteilt wurde in mehrere Teile.
So wünschst du dir das doch immer.
Ja, naja, aber ich muss...
Ist auch wieder falsch, ja?
Ja, naja, ich finde jetzt schon, dass man auch Disclaimer anmerkt. So, das wäre in einem Film sicherlich noch ein bisschen verengt worden, sodass man das Gefühl hat, dass ein paar Sachen rausgenommen werden. Du darfst aber gerne mal sagen, worum es geht.
Tja, worum geht's? Ich finde... Also zwei Episoden sind zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber sprechen, raus.
Auf Apple TV.
Das muss man erstmal sagen, auf Apple TV. Und es ergibt sich auch noch nicht so ganz in der ersten Episode zu 100%, was sehe ich denn hier eigentlich. Deswegen halte ich es mal insofern vage. Wir sehen die Geschichte von einem jungen Paar aus England, die nach Italien reisen und unter anderem in Venedig sind. Und bei diesem jungen Paar, die sehr vulgär auch daher sprechen und gerne es auch überall treiben, wo es geht in der Öffentlichkeit, muss sie dann irgendwie zurück nach England und er bleibt alleine zurück in Italien. Das ist eine Geschichte. Und dann bekommen wir eine Geschichte, die scheint auf einer anderen Zeitebene angesiedelt zu sein, mit einem Kevin Klein, der ein alternder Mann ist, dessen Frau verstorben ist und der was Bitteres in sich trägt und gar keine Lust mehr auf seinen Beruf hat als Lehrer. Und dann haben wir noch die Geschichte, gespielt von Cate Blanchett und ihrem Mann, gespielt von Sacha Baron Cohen, die eine gefeierte Autorin ist und die ein Buch liest und sich glaubt, darin wiederzuerkennen und sich dann auch regelrecht verfolgt fühlt. Das sind so drei Stränge, die miteinander zusammenhängen. Würdest du jetzt benennen, wie die zusammenhängen? Oder da bin ich ein bisschen unsicher.
Ja, weiß ich auch gar nicht.
Nach zwei Folgen weiß man ziemlich genau, wie sie zusammenhängen. Sofort weiß man es noch nicht.
Ja, ich finde, man kann schon ansprechen. Kate Blanchett wird etwas vorgeworfen von Kevin Kline, was mit dieser alten Geschichte, mit diesem Pärchen in Italien.
Dann können wir es auch ganz machen.
Ja, aber das ist doch jetzt angedeutet. Das ist doch da, okay. Also viel mehr muss man gar nicht ins Detail gehen. Der Sohn von Kevin Kleins Figur ist verstorben und er findet ein Manuskript in dem Schrank.
Sekretär, klingt schön.
Im Sekretär?
Ja.
Ja, wie sind das? Was ist sind einfach die, nur so ein Schrank mit so einer Schublade?
Nee,
oder
genau,
so ein
Tisch? Das sind Sekretäre.
Ah, okay. Und das hat seine Frau geschrieben und dieses Buch will er nun veröffentlichen und schickt das aber an Kate Blanchett, die sich darin wiederfindet. Ja, und vorne im Buch steht drin, Disclaimer, alle Figuren, die hier drin vorkommen, haben tatsächlich mit lebenden Personen zu tun. Und darauf basierend entwickelt sich dann diese Geschichte, weil Kate Blanchett merkt, oh, hier hat jemand über mich geschrieben. Und wenn dieses Buch veröffentlicht wird, sie ist erfolgreiche Journalistin in dieser Geschichte, dann könnte das ihre Karriere, aber auch ihr gesamtes Leben zerstören. Und das entfaltet sich dann so ein bisschen, weil Kevin Kline auf so einem Zerstörungsfeldzug ist. Er will Kate Blanchetts Leben zerstören. Und
es scheint dabei der Hintergrund zu sein, sag ich mal auch, dass Kate Blanchett anscheinend mit diesem jungen Mann, also dem Sohn von ihm, zu jener Zeit in Italien eine Affäre hat, während sie schon ein Kind hatte und verheiratet war. Es gibt also eine ganz krasse Verquickung zwischen Ekstase,
ist das
Sex,
nicht jetzt schon ein bisschen viel?
Ich weiß es nicht, was viel ist.
Nee, lass
weil die Serie sagt es auch nicht. Es wird angedeutet, aber es wird nicht gesagt.
Ja, ja.
Und deswegen, aber das ist wichtig, wenn wir über den, weil der so böse eingestellt ist und diese Frau zerstören will, muss das Gegengewicht, das Motiv groß genug sein. Das vermittelt sich nicht, ohne zu sagen, was ist denn sein Motiv?
Aber das ist vielleicht ein Dilemma, was man auf jeden Fall mal aufgreifen kann, weil in der ersten Folge merkte ich, dass ich wirklich, also ich war so ein bisschen verwirrt und ich dachte so, wohin will das jetzt? Die Reise, auf die mich diese Serie mitnimmt, wurde mir nicht klar. Weil gerade auch am Anfang sind die Sprünge sehr extrem. Also man sieht dieses Pärchen, dann Schnitt, es sind auch immer so seltsame Fade-Ins, es zieht sich dann so wie so eine Iris zu, das erinnert so an ganz alte Filmklassiker. Da dachte ich so, was will er denn jetzt hier?
Kunst,
ja. Er hat auch extra die Geschichten, diese unterschiedlichen Perspektiven hat er von unterschiedlichen Kameramännern drehen lassen. Er hat mit Emmanuel Lubezki, mit dem er ja auch bei Gravity zum Beispiel zusammengearbeitet hat, oder Children of Man, einer der besten Kameramänner der Welt. Und dann gibt es noch einen anderen, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Der hat, glaube ich, die Jetzt-Zeit-Szenen gedreht. Und das merkt man auch so. Also alle Szenen in Italien sind beim natürlichen Licht gedreht. Und da hast du dann immer diese leichten Überblendeffekte. Kamera ist auch Handheld sehr häufig. Da habe ich auch gemerkt, dass diese Handheld-Kamera, es war so ein bisschen, Alfonso Cuarón will halt bewusst Kunst machen. Es gibt so eine Szene, wo Sacha Baron Cohen eine Nachricht bekommt. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Sacha Baron Cohen spielt den Ehemann von Kate Blanchett.
Finde ich richtig gut, aber du findest den nicht so
toll. Ich finde alle nicht gut.
Finde ich super.
Und der steht dann auf und rennt in so ein paar Räume weiter. Der ist gerade im Büro und rennt dann nach vorne. Und die Kamera folgt ihm. In so einem, es ist alles super verwackelt. Und ich dachte, was ist das jetzt gerade? Wir sind ja nicht in einem Action-Kino. Und damit wird ja auch gerade keine Dringlichkeit erzeugt, weil die Situation an sich ja schon dringlich sein könnte. Aber das war mir alles so ein bisschen zu drüber. Also der Stoff gibt gar nicht so viel her, was Alfonso Cuarón da rausfilmen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass er immer noch das Set von
aber
Roma...
Aber ganz kurz, die Szene zum Beispiel finde ich ganz explizit, weil ich finde, wie die Kamera daher rennt und wie dieses Bild da reißt, zeigt, wie sehr das Chaos in dieser Figur auf einmal ausbricht, weil ihr was bewusst wird, von dem wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau wissen, was es bedeutet für sein Leben mit seinem Rückblick. Weil wir erst danach die Informationen kriegen, die zeigen, welche Rolle hat er in ihrem Leben eigentlich gespielt zu dem Zeitpunkt. Das heißt,
das hätte ich aber lieber durchs Schauspiel transportiert gesehen.
Das, was er fühlt, wird mir durchs Bild transportiert, weil die Geschichte mir es noch nicht vermittelt hat.
Ja, das finde ich zu on the nose. Wenn ich die Kamera brauche, damit sie mir das Gefühl auf dem Tablett serviert und sagt so, übrigens, hier ist gerade Chaos angesagt, das hätte ich lieber gerne durch die Stimmung, durch das Schauspiel herausgefunden, ohne dass die Kamera plötzlich anfängt zu zittern. Das ist mir der eine Schritt und das meine ich, das macht der immer wieder in dieser Serie.
Ja, also wenn das, ja, besonders gibt eine Szene, da hatte ich auch David unter anderem geschrieben, da gibt es ein Spiel zwischen zwei Figuren, wo ich meinte, boah, das fand ich super intensiv, aber wenn die Kamera an der Stelle zu viel ist, dann ist sie das Spiel in der logischen Konsequenz auch dann immer zu viel.
Ich fand nämlich, und das ist mein größtes Problem, ich mochte die Schauspielleistungen nicht. Ich finde, Sacha Baron Cohen nimmt man den Familienvater nicht zu einer Sekunde ab. Ich verstehe das Verhältnis dieser Figuren nicht, weil Sacha Baron Cohen wirkt auch so wie eine Figur, die passt nicht zu der von Cate Blanchett. Cate Blanchett, die atmet mir ein bisschen zu viel, ist immer ganz viel, ne, die ist ganz doll.
Zuerst mal ist sie auf jeden Fall besser als ein Borderlands.
Das, ja, das ist jetzt auch nicht zu schwer. Und bei Kevin Klein habe ich überhaupt nicht verstanden, was der da macht. Da hatte ich das Gefühl, der ist irgendwie, der wechselt hin und her zwischen dem Filmset von Ein Fisch namens Wanda und will dann aber dann auch wieder an einigen Stellen was Dramatisches spielen. Der ist in einigen Momenten sehr lakonisch. Die Serie arbeitet auch mit Voice-Overn. In der dritten Person sprechen die Figuren über sich selbst, auch ganz seltsam.
Mochte ich gerne.
Ja, ich merke schon. Also du bist da voll diesem Ding auferlegen, was...
vielleicht ist es aber auch...
Oder erlegen, was...
Also vielleicht ist es auch eine Serie, die man wirklich mal, wenn sie durch ist, mal zurückgucken muss. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das, was die... Wir wissen einfach noch nicht, dass über die Geschehnisse und die Verfängnisse miteinander, dass wir jetzt schon verstehen können, warum sie vielleicht genauso agieren, ja, wie sie es tun.
Mich hat sie verloren. Ich bin in der Mitte der zweiten Hälfte, habe ich gemerkt, oh jetzt.
Das war super, da kann ich doch am Ende der Serie behaupten, oh, das war so super, du warst falsch und du wirst es nie nachprüfen.
Ja, das wird so sein. Aber die Leute werden es dann merken. Wenn die das angucken, weil du es empfiehlst und die dann sagen,
und dann wieder sagen, danke, es hat sich wieder gelohnt.
Hat ich dir ich deine Folge 184.
Habe ich dir gar nicht erzählt. Letztens, ich stehe morgens auf, ich war super, so, ich stehe ja so früh auf, dann war ich um 6 irgendwie wach am Rechner und es war so ein Tag, der begann mit nicht so schönen Informationen. Ich war so nicht offen für Kritik gerade. Ich war so ganz in meinem friedlichen Morgen, aber so ein bisschen traurig. Und da habe ich irgendein Video von dir angeklickt, und zwar was mit Joker, genau. Joker 2, warum das so ein Misserfolg ist. Mhm. Und dann bist du durch die Kommentare gescrollt und dann war so ein Kommentar mit ganz vielen Likes, das geschrieben hat, ey, wie oft ist es richtig gut, dass Leute wie David und Robert gibt, die einem quasi vor Sachen abhalten, wie viel Zeit und Geld ich schon gespart habe, so sinngemäß, ja, dass wir diese Videos haben. Und dann klicke ich so die Antworten auf und darunter mit 5 Likes oder so. So ein Kommentar. Also bei Roberts Fachmeinung in Anführungszeichen hätte ich ja schon ganz schön viel verpasst im Kino, wenn ich dem gehört hätte. Und ich saß so morgens um 6 da, war ein bisschen traurig. War ich 10 Minuten traurig und dachte so, na gut, ist okay. Das liegt heute an mir. Ich bin dafür nicht empfänglich. Aber sonst ist mir egal. Da saß ich wirklich morgens um 6 auf dem Samstag und dachte so, ey, das war jetzt voll
aber
gemein.
Aber das hast du, glaube ich, bei jedem. Also wenn ich bei Yves oder bei Sebastian oder egal wo, du guckst irgendwo rein. Neulich habe ich gesehen, Wolfgang M. Schmidt hat ein Video über Gladiator gemacht.
Aber ich habe das Gefühl, dass die Kommentare dort, das sind ja die natürlichen Feinde von uns gefühlt. Also die uns nicht leiden können.
Ach, das
also ich oder so, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl.
Jeder hat irgendwie, ne, Leute, die bei mir nicht schreiben, sondern dann bei anderen, das sind dann eben, ne, die entscheiden sich ja dann bewusst dazu, das nicht zu gucken und die finden das halt nicht geil, was du machst. Aber damit muss man umgehen können, finde ich.
Alles gut.
Aber bei Wolfgang M. Schmidt fand ich lustig, weil der hatte Gladiator eine Kritik gemacht und den findet er unerträglich, also richtig scheiße.
Wie geht denn das?
Du, also er macht da so einen Punkt auf, dass der rein ideologisch, es sei ein Film, wo es darum ginge, dass die Machtstrukturen, du kämpfst quasi für den Staat, um dessen Ideologien durchzusetzen. Und Maximus ist quasi die Figur, die dann sagt so, ey, hört bitte darauf, wir wollen die alte Struktur wiederherstellen. Ich weiß, ich habe es ehrlich gesagt nicht durchgeguckt, okay. Ich habe nur den Anfang geschaut und ich hatte dann in den Kommentaren gelesen, dass Leute gesagt haben, okay. Also er macht da offenbar einen Punkt, wie man den Film trotzdem schlecht finden kann, weil das mag ja sein. Also ich gehe ja auch mit Leuten mit, die sagen, ich finde Jenny in Forrest Gump finde ich doof oder ich finde, es ist eine White Savior Geschichte, in der mit dem Wolf tanzt oder es gibt durchaus auch The Green Book.
Also Green Book
ist ja, finde,
ist ja auch so eine White-Savior-Thematik, aber die waren ja auch ganz aktuell, als die Filme rauskamen.
Genau, und da kann ich aber sagen, okay, das akzeptiere ich und da stimme ich auch zu, aber es tut mir leid, es macht mit mir halt leider nichts. Der Film gefällt mir dann trotzdem. Manchmal fühle ich mich dabei schlecht, aber in der Regel denke ich mir so, ach, who cares.
Du bist ja auch in Ordnung, kann ja jeder seine Meinung haben, aber ich finde es manchmal auffällig, wenn einfach so Filme, wo du weißt, ich meine, Gladiator ist ja nun auch, würde ich sagen, mit seiner Reife von 24 Jahren ein filmischer Meilenstein.
Ja.
Du hast ja letztens erst ein Ranking gemacht, deiner liebsten 70 Filme, was rausgekommen? 76?
Genau, dabei? Ich hatte auch ein einzelnes Video über den gemacht.
Und da schon ist ja auch ganz sicher Gladiator mit drin. Also ich glaube, du kannst keine Top 100 machen, ohne so wirklich Gladiator drin zu haben. Ist schwierig.
Ja, also ich glaube, das kommt auch immer darauf an, in welchem Zeitraum ist man groß geworden, was hat man für Filme geguckt und es mag Leute geben, die lieber Ben-Hur reinnehmen als originales Sandalenabenteuer, aber ich finde, Gladiator gehört da rein. Ich bin aber da auch immer so, dass ich mir denke, bei Wolfgang wenn er einen Punkt hat, hat er einen Punkt. Und wenn der völlig an mir vorbeigeht oder völlig abstrus sein mag, also ich, wie gesagt, meine Lieblingsmeinung von Wolfgang M. Schmidt war zu Rambo 5, den er als das große Meisterwerk des Jahres ausgerufen hat, wo ich dachte, woher nimmt er das? Aber ich finde das lustig, ich gucke es trotzdem gern.
Siehst du, wo sind wir jetzt eigentlich abgeschweift?
Disclaimer, könnt ihr bei Apple TV reingucken, wenn ihr wollt,
ja,
um dann herauszufinden, dass ich recht hatte oder halt Robert, müsst ihr selber wissen.
Fertig.
Komm mal zu.
Ich habe übrigens die Brüder Menendez mir zu Ende angeschaut, die Doku.
Ich auch.
Warum denn das?
Weil
du hast
Kali,
doch hier gesessen
Kali,
und gesagt, nach einer Stunde, ah, brauchst du nicht mehr weitergucken.
Ja, ja,
weil ich finde, in der zweiten Hälfte der
wird
Doku
sie besser.
Wird sie nämlich besser.
Wird sie besser.
Und ist nicht mehr nur noch die Perspektive der Serie.
Ja, das
vor
ist
vor allem,
wahr,
als diese eine Jurorin auch mal sagt, alle Männer hätten sie First Degree Murder verurteilt und alle Frauen haben gesagt, n-n. Weil diese ganze Thematik sexueller Missbrauch in der Gesellschaft und die Akzeptanz, dass es auch gegen Männer vorkommt,
ja, ja.
Ich finde, auf einmal Raum bekam.
Ich finde, beides bedingt sich ganz gut. Ich finde, du kannst die Dokumentation sehr schön gucken, nachdem du die Serie geschaut hast. Du merkst in der Dokumentation, das ist so ein bisschen die Frage für mich gewesen, werden bewusst Dinge nicht angesprochen, die scheinbar auch dazu gehört haben? Gerade Lyle Menendez war ja jemand, der
diese manipulative
Sich auch hat hinreißen lassen zu einigen Aussagen, die dann auch ja bei diesen Telefonaufnahmen mit herausgekommen sind. Das wird so ein bisschen in der Doku so unterschlagen. Und ich glaube, sie werden beide in dieser Serie auch anders dargestellt, als sie möglicherweise gewesen sind. Ich finde es trotzdem super, das gesehen zu haben, was ich jetzt erst dadurch herausgefunden habe. Im November gibt es nochmal eine Anhörung. Hast du das mitbekommen?
Ja, ganz am Ende hat man diese Einblendung, aber da stand auch nichts von November.
Doch, am 24. November wird es soweit sein, glaube ich. Da wird nochmal der Fall aufgerollt und mit ein bisschen, ja, was sagt man, Glück, weiß ich gar nicht. Es sind ja immerhin zwei verurteilte Mörder, aber trotzdem gibt es ja dieses Movement, die sagen, ey, die beiden könnten dann jetzt auch mal langsam wieder in die Freiheit kommen.
In der Doku
kommen.
Fand ich spannend zu sehen, wie sich auch der ehemalige Staatsanwältin geäußert hat nach dem Motto, nur weil jetzt irgendwelche TikTok-Kinder rumrennen.
Ja, die kriegt viel Hate.
Ja, und dann aber auch sagt, nur dass ihr wisst, ich bin bewaffnet bis an die Zähne. Und kommt mal also so, what the fuck?
Ja, ja.
Also das war so ein bisschen ungefragte, ja, ein bisschen viel.
Was die Doku macht, ist auf jeden Fall, dass sie mehr nochmal ein Mitleid auch mit diesen Jungs erzeugt.
Ja, also ich Netflix weiß, was sie ausdrücken
wollen.
Es ist
bei uns zu Hause ist weiter diese Diskussion gegangen. Kali ist da ganz fest der Ansicht, das ist vollkommen okay, was die beiden gemacht haben.
Wenn ich das nächste Mal zusammen sehe, frage ich einfach mal Menendez-Brüder, frei oder nicht?
Ja, ja. Und dann wird sie sagen,
dann
ja,
schaue ich zu,
das ist vollkommen okay, dass sie, ich hätte ja auch mit der Schrotflinte erschossen. Und dann sage ich so,
bei uns in der Familie haben wir das übrigens auch, ne? Wir haben Diskussionen.
Wen du erschießen wollen würdest.
Nee, auch mit Gina. Auch Gina mit meiner Schwiegermutter so. Wo es darum geht, stell dir vor, jemand kommt jetzt, die hat was getan, dafür muss diese Person eigentlich ins Gefängnis. Egal, ja, also Polizei oder Decken. Und ich sag so, bei aller Liebe, sage ich, es wird Gründe gegeben haben, warum du das tust. Aber wenn du was machst und Menschen und anderen Leid zufügst, dann finde ich, muss man dafür auch Verantwortung tragen.
Ja.
Und dann sage ich so, ich würde wahrscheinlich die Behörden einschalten. Aber zum Beispiel meine Schwiegermutter eiskalt sagt so, wenn Gina irgendwas mal mich meinetwegen umbringen würde, gefühlt, sagt sie, das ist meine Tochter, sie wird einen Grund dafür gehabt haben, ich stehe zu ihr. Was ich damit sagen will, ist, diese klare Haltungen in beide Richtungen, das ist verbreitet. Also das ist so ganz krass, eins oder das andere.
Und das mag ich ja, wenn so fiktive Stoffe oder eben in dem Fall auch so reale Stoffe, wenn die sowas zu Hause auch auslösen. Wenn du dir selber Gedanken darüber machst und wenn du dann so mit deinem Gegenüber in den Diskurs gerätst, das finde ich super. Und deswegen, diese Menendez-Nummer ist endlich wieder sowas gewesen, wo ich dachte, da hat Netflix so einen Doppelschlag rausgehauen, wo ich auch wirklich investiert war, wo ich Spaß daran hatte, mitzurätseln und wo mich dieses Schicksal auch wirklich beeindruckt
hat. Und hättest du das nicht so schnell geguckt, hätte ich nicht dann gesagt, ey, das Ding kann was, oder? Also hättest du Monster alleine weitergeguckt auf Netflix? Hattest du das auf dem Schirm?
Ich habe das in jedem Fall auf dem Schirm gehabt.
Ah, okay,
ja,
da
ja,
war
ich
mir, okay.
Ich glaube, das wäre an mir erstmal vorbeigegangen, weil ich dann was anderes geschaut hätte, aber dann ja, war dann auch Kali dann sehr schnell investiert. Wir haben den Horrorfilmstart dieser Woche. Ich glaube, du saßt gestern auch im Kino und meintest, oh, habe ich ja jetzt ja gar keine Bock drauf. Aber dann kann er mich ja jetzt nur überraschen. Bei mir war es so, ich fand, glaube ich, als einziger in der Runde den Trailer gut und dachte so, ah, vielleicht ist der Ansatz besser als beim ersten Mal, weil, um mal zurückzugehen zu Smile 1, den fand ich so mittelmäßig. Ich merkte bei dem ersten Teil sehr genau, dass der Regisseur, der hat ein schönes Gefühl für Schocks und vor allen Dingen für diese ja, Jumpscares und auch Stimmung. Und ich mochte auch, wie er mit Musik gearbeitet hat etc., was mir aber zum Beispiel gar nicht gepasst hat, war die Hauptdarstellerin des ersten Teils. Die fand ich richtig, richtig schlecht. Die hat mir den Film so ein bisschen kaputt gemacht. Und ja, er ist dann so an einigen Stellen so ein bisschen entgleist.
Aber dann ist es ja beim zweiten Teil, das jetzt, wir haben ja gar nicht drüber weiter geredet, würde ich vermuten, dass das, was du so schlecht fandest am ersten Teil, ist ja jetzt die Stärke des Films. Ich finde das eine ganz starke Hauptdarstellerin.
Ja, ja. Also
wo ich wirklich dachte, alter Falter.
Der zweite Teil ist wesentlich besser. Ich hatte das Gefühl, dass der vor allen Dingen so an einigen Stellen ausgebaut wurde, namentlich die Hauptdarstellerin. Ich fand auch, dass diese Ansammlung von Jumpscares nicht mehr so, ne, der erste Teil hatte so einen richtig cleveren, den er aber im Trailer schon verraten hat, wo sie der Kopf so am Auto runterklappt. Ja,
runterbaumelt.
Aber viele andere Sachen waren, jemand öffnet eine Thunfischdose für die Katze und das ist dann ein lautes Geräusch oder mal, ne, dieses übliche Ding, ein Telefon klingelt plötzlich in der Situation, wo es vorher leise war. Da kann sich dieser zweite Teil nicht ganz von lösen, muss man sagen. Und es ist auch lange Zeit so eine Ansammlung, weil in Smile gibt es ja nicht diese typische Bedrohung durch eine Kreatur oder so eine andere Figur, sondern es ist ja immer so etwas, da ist eine Aura in der Luft, irgendwie fühlt man etwas Bedrohliches und die Figur hat dann so Tagträume. Und diese Tagträume lösen sich mal in einem Jumpscare auf, mal aber eben auch nicht. Dadurch schafft er ja dieses Ungewisse, wann kommt denn jetzt eigentlich was? Auch weil häufig was in Situationen kommt, wo du es jetzt nicht unbedingt erwartest. Ne, Figuren reden über ein vergangenes Erlebnis und dann machen sie den Trick, den The Ring damals schon gemacht hatte, der ja sehr effektiv gewesen ist. Vielleicht erinnerst du dich da, wo die beiden darüber sprechen, wie die eine Leiche am Anfang gefunden wurde und dann Jump Cut auf den Schnitt im Schrank.
Die Dusche, oder?
Nee, es war im Schrank. Oder so,
ist doch ganz schlimm, fand ich die in der Dusche. Sie kommt ins Bad und links, wo der Kiefer noch so runterklappt.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine Dusche und das ist auch Dampf im Bad.
Ja, ich das dachte, ich dachte das wäre...
Wo das Gesicht so lila, grün ist.
Ja.
Ich glaube, das ist... Bad,
das ist ein ganz fieser Moment, weil der am helllichten Tag kommt und zumindest zur damaligen Zeit im US-Kino kannte ich das ehrlich gesagt nicht. Da hatten sie sich wirklich inspirieren lassen von vielen der asiatischen Filme. Ich mochte aber, wie gesagt, am ersten Teil, dass die Musik hat richtig gut gepasst und der hatte so Ansätze, wo ich merkte, oh ja, und vor allem das Ende, das hat mir sehr gut gefallen, weil er dann sehr schön konsequent wird. Der zweite Teil hat jetzt Naomi Scott als Hauptdarstellerin. Die kennt man aus, ich glaube, Charlie's Angels. Und was hat sie noch gemacht hier?
Die war nicht zufällig die Jasmin.
Doch, sie war Jasmin.
Die war Jasmin. Mhm,
die war Jasmin, genau.
Ah, deswegen kann sie ja so gut singen.
Genau. Im und Film. Die spielt einen Popstar. Erinnert stark an das, was Taylor Swift gemacht
hat. In Aladdin, um das zu kommen, mal komplett ja, stimmt, gesagt zu haben. Gesagt. Nur Jasmin zu sagen, ist ein bisschen random für das Publikum.
Die spielt hier einen Popstar. Die erholt sich gerade von einem traumatischen Erlebnis. Sie hatte nämlich einen Autounfall. Dabei ist ihr Freund gestorben. Und dann am Anfang braucht sie Schmerztabletten für ihren Rücken. Bei diesem Unfall hat sie leider eine starke Verletzung im Bauchraum und am Rücken. Und um diese Schmerzen irgendwie zu erdrücken, benötigt sie Schmerztabletten und geht zu einem alten Bekannten, der sie früher immer mit Drogen versorgt hat.
Da geht sie hin, weil sie eine Alkohol-Drogen-Vergangenheit hat und deswegen ihr niemand mehr was verschreibt.
Genau.
Und das, was sie bekommt, ist zu schwach, weswegen sie Vicodin haben will. Und von dem will sie das haben.
Und dieser junge Mann, auf den sie dann trifft, den seht ihr im Trailer schon, der hat vorher, ist quasi in diesen Kreislauf von Smile hineingeraten. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr den ersten Teil gesehen habt.
Das ist ein Smiley.
Ja, schön. Es ist ein Smiley. Hey, Smileys! Na, werden wir alle demnächst sterben? Cool!
So wie du das sagst, gibt es fast noch Sinn in dem Film.
Ja, im ersten Teil ist es ja so, da findet man ja dann heraus, dass es so eine Entität gibt, die springt quasi in dem Moment über. Ne? Erst versucht sie die Person, die sie befällt, wie so ein Parasit Meschugge zu machen, wahnsinnig. Und wenn sie dann die Psyche so weit gebrochen hat, dann dringt sie in diesen Körper wirklich förmlich ein. Und sorgt dann dafür, dass diese Person sich vor einer anderen Person umbringt. Und dann kann sie. Genau, und dann kann sie überspringen. Dann wechselt sie quasi den Wirt und da beginnt dieses Spiel von neuem. Und das passiert nun am Anfang mit ihr. Und damit macht der Film im Grunde, ehrlich gesagt, dasselbe wie der Vorgänger. Das muss man sagen. Das ist für mich so ein Punkt, da dachte ich so, ah ja, schade. Also. So richtig wüsste ich jetzt auch nicht, was sie hätten machen können, um das Ganze zu erweitern. Normalerweise machen Horrorfilm-Fortsetzungen ja das Ding, dass sie entweder dann zwei Monster oder in der Regel machen sie dann doch einfach nur dasselbe. Also wir hatten gestern die Diskussion zum Beispiel, weil ich meinte, einen dritten Teil bräuchte ich jetzt nicht, weil ich wüsste dann jetzt auch langsam nicht mehr, was sie tun könnten, um dieses Prinzip zu erweitern.
Ja, aber man könnte das eh bei Smile hinten zu einer 3 machen. Allein das, David, allein das.
Allein das. Denke an die Posterkampagne. Das
Smile und dann lässt man diese weißes E dreht sich zu einer 3 und wird rot und bleibt alleine stehen. mark my words, in 2,5 Jahren, so wird es im Trailer stehen.
Ja, aber was wollen sie dann noch erzählen? Weil dafür gibt die Prämisse dann wirklich zu wenig her.
Naja, sagen wir mal so, Teil 2 endet an einem Punkt, wo du, wenn du wirklich wolltest, es eskalieren lassen könntest.
Klar, du kannst es eskalieren, aber das ist dann alles, was sie
aber
machen
können.
Aber
du hast nach Teil 3, nicht nach Teil 4 gefragt.
Ich finde, der macht mehrere bemerkenswerte Dinge. Das eine ist die Kamera. Die finde ich richtig stark. Gleich am Anfang gibt es so einen langen Longshot, so eine ungebrochene Kamerafahrt, die sehr schön funktioniert. Ich finde immer wieder auch, dass so aus der Perspektive gearbeitet wird, dass man selbst das aus der Zuschauerperspektive sieht. Theorie. Es wird aber auch viel so in eine Situation im Auto, da schwenkt die Kamera zwischen beiden Personen in den jeweiligen Sitzen hin und her. Und das macht Parker Finn, heißt der Regisseur, so gut, dass du immer damit rechnest, gleich passiert was. Also da lässt dich der Film immer wieder sehr gespannt im Sitz niedersitzen, weil du denkst so, oh, der hat jetzt in den letzten Momenten immer wieder was gemacht in der Situation, wo ich dachte, es gab so 2 Jumpscares. Eve ist einmal richtig aufgesprungen neben uns. Du hattest auch, glaube ich, einen.
Einer verknüpft so eine Schlafsituation mit einem akustischen Signal, was mit einem Trauma der Hauptfigur verknüpft ist.
Ja.
Wo ich so dachte, da kriegt es mich, weil es einfach eine psychologisch tiefere Ebene anspricht und nicht nur erschrecken will. Und da dachte ich, boah, das ist clever. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut.
Er erinnert vor allen Dingen auch sowas wie an Hereditary in einigen Momenten. Es gibt eine Sequenz, da fängt Naomi Scott an zu weinen. Da hängt sie in einer gewissen Lage. Und da dachte ich so, boah, das erinnert mich gerade voll an das, was Toni Collette in Hereditary oder in Midsommar Florence Pugh gemacht haben, die auch so richtig bitterlich geweint haben und diesen Schmerz in diesem Weinen drin haben. Und dadurch ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Das fand ich wirklich stark. Generell diese ganze Geschichte um das Trauma herum hat diese Figur schön mit Hintergrund erfüllt. Auch eine Sache, die Horrorfilme gerne vermeiden. Und dann gibt es ja generell noch diese übergeordnete Geschichte von einer Frau, die berühmt geworden ist mit ihrer Kunst und mit diesem Berühmtsein nicht wirklich klarkommt. Der Druck macht sie platt. Dadurch ist sie drogensüchtig geworden offenbar. Und hat auch ihre Freundschaften verloren. Nun versucht sie einen Comeback und innerhalb dieses Comebacks merkt man so ihre Mutter, die gleichzeitig ihre Managerin ist.
Was so ein bisschen Amy Winehouse-Charakter auch mit sich bringt. So.
Genau. Und dadurch bekommt er nochmal so eine zusätzliche Ebene, wo man fast das Gefühl hat, dass diese Elemente nochmal ein eigener Horrorfilm in sich sein könnten. Also das hier würde fast sogar auch ohne Smile funktionieren. Und dann macht er schöne Bilder auf, wie den einen Shot, den man im Trailer schon sieht. In ihrer Wohnung gibt es so eine 2 Glasschränke, die sich gegenüberstehen. Ist so wie so ein längerer Gang, der komplett verspiegelt ist. Und da trifft sie auf so eine Situation, wo mehrere Figuren ihr folgen. Und ist aufgebaut wie so eine Musical-Choreografie. Und ich dachte, das sind so clevere Einfälle für einen Film, bei dem man jetzt hätte denken können, oh nee, Smile 2 wurde relativ schnell angekündigt. Das hätte jetzt genauso wieder laufen können wie bei Paranormal Activity oder The Conjuring, wo also alle weiteren Teile dann einfach nur der x-te Aufguss davon sind. Aber das hier wirkt wie, Parker Finn hat sich nach dem ersten Erfolg gedacht, oh, die Leute mochten es, ich kriege jetzt mehr Budget, dann kann ich jetzt endlich den Film machen, den ich vielleicht schon beim ersten Mal hätte machen wollen.
Und ich finde, der Film spricht konsequent immer wieder so eine tiefere psychologische Ebene an. Also nehmen wir genau das, was du gerade mit den verspiegelten Seiten meinst und was wir dort sehen. Da gibt es eben diese Musical-Nummer, von der David spricht, eine Art Fortbewegung, die fast schon spinnenhaft ist. Und das spricht bei vielen, allein schon auf dieser arachnophobischen Ebene, eine Angst ein, dieses verwickelt werden, in eine Falle gelockt zu werden, dem nicht entkommen zu können. Ja. Und das gibt es immer wieder in diesem Film, dass er auf mehreren Ebenen funktioniert und das für einen Film, dessen Erfolg im ersten Teil eigentlich so eine Social Media Trendnummer war, hier auf einmal eine Qualität rauszukitzeln, die aus diesem ja fast für einen Horrorfilm Blockbuster-Publikum, das er sucht, auf einmal einen ganz anderen künstlerischen Anspruch mit sich bringt, total ungewöhnlich und ich habe gedacht nach den Trailern, weil gerade auch, weil so Trap im Hintergrund und da ging es auch um Musikstar und wir wussten, es geht jetzt um eine Welttournee, ich dachte, es wird alles nach groß eskaliert oder skaliert.
Ja.
Stattdessen wird der Film aber klein gehalten.
Ja.
Und das mochte ich richtig gerne.
Auf das emotionale Trauma der Hauptperson. Und das ist genau das, wie Horrorfilme funktionieren sollten. Damit wirkte er für mich wie der Joker 2, den wir nicht bekommen haben. Weil ich hatte so das Gefühl...
Also Smile 2 wäre am Anfang des Jahres niemals ein Titel gewesen, auf den wir gesetzt hätten und gesagt hätten,
nee,
das wird's.
Nee. Ich hätte vor allen Dingen nicht erwartet, dass Parker Finn eben diesen Versuchungen widerstehen kann. Einfach nochmal, wie gesagt, er macht schon auch viel dasselbe, aber eben nicht wirklich. Das hier ist der deutlich bessere Film und der künstlerisch wertvollere Film. Und das hätte ich bei einem zweiten Film nicht erwartet, dass der viele Momente trifft. Er hat dann auch noch dieses, ja fast ich würde zynische sagen, weil er immer wieder auch in seinen Traumsequenzen spielt mit Situationen, die sehr boshaft sind. Du hörtest im Kino in der Pressevorführung auch immer wieder so, oh oder ah, ne? Also Momente, Bilder findet der, die bei jedem anders anspringen. Also wo du sagst gerade, es macht so eine arachnophobische Angst aus. Da gab es dann andere Stellen, wo, ne, ich finde, der trifft sehr gut so Triggerpunkte von unterschiedlichen Personengruppen und hat dann aber am Ende trotzdem wieder so Bilder, wo ich dachte, oh ja, das ist richtig schön frech. Ne, frech. Ich mag das ja, wenn Horrorregisseure dann so mit Bildern spielen, wo du denkst, oh, alles klar.
Und ich finde, er schafft das auch. Weil ganz oft hört man so bei Fußballern oder Musikstars oder Schauspielern ja so eine Meinung von wegen, die sollen sich mal nicht so haben, die haben einen Haufen Kohle und sind bekannt, das Leben kann schon nicht so schwer sein.
Ja.
Der schafft irgendwie so ein Licht oder so ein Spotlight drauf zu werfen, dass das nicht glücklich machen muss und oft auch gar nicht tut. Der schafft das, dass Berühmtheit auch ein Käfig ist, dir zu erzählen.
Wir hatten gestern auf eine
funktionierende Art.
Ich habe mit Beatrice gestern von Moviepilot auf dem Heimweg, für die wohnt direkt bei mir um die Ecke, hatten wir dann noch ein bisschen darüber gequatscht, weil es eine Szene gab, da muss Naomi Scott dann, hat so eine Autogramm-Session. Und da gibt es so verschiedene Figuren, die vor sie treten. Und ne, dann sagt die eine, oh, du hast mir voll durch so ein Trauma durchgeholfen. Und ich meinte dann zu ihr, das ist wirklich gut getroffen gewesen. Weil all diese Figuren, selbst ich, der so semi-interessant wollte ich gerade, aber es stimmt natürlich auch, semi-bekannt ist.
Bekommt diese Nachrichten regelmäßig.
Bekommt Nachrichten, hat solche Leute schon getroffen und empfindet dadurch, ne, also gerade was ich zum Beispiel auch gemerkt habe immer wieder ist, da gab es mal eine Riesendiskussion um Gronkh auch. Es gibt diese Leute, die dir Sachen schreiben, die so persönlich sind oder die so einen Druck bei dir erzeugen. Ne? Also Beatrice meinte, sie hatte neulich eine Situation, die war für sie sehr unangenehm. Aber die Person, die erzählte, sie ist angereist aus dem Süden Deutschlands. Und sie meinte so, allein diese Aussage hat was mit allen Beteiligten gemacht. Du machst
dann so eine Bringschuld.
Genau, wo du denkst, so, oh, dann kann ich ja jetzt nicht. Ne? Und es war eine Person, die sich regelrecht aufgedrängt hat. Und da dachte ich so, ja, das kennen wir leider alle. Ich habe ihr dann auch mehrere Situationen von mir erzählen können, die zum Teil manchmal unschön werden. Ich hatte neulich auch gerade erst wieder so eine Begegnung und dachte so, ja, das macht der Film echt schön, dass er, und du kannst ja gar nicht vorstellen, also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das eben in so einer Größe sein muss. Es ist immer ein bisschen abstrus. Du hattest, glaube ich, im Kino, hast du nicht einmal sowas gesagt, wo du meintest, also ja, das Leben als bekannter Mensch ist schon wahnsinnig ja, anstrengend. Also, es ist immer so
Spaß.
Ja, klar. Aber das ist natürlich ein Argument, was man hört, ne? Und das ist, ich weiß ja selber, wie schizophren das wirkt, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dich bewusst auch vor eine Kamera stellst und dann aber sagst, aber eigentlich komme ich gar nicht mit der Nähe klar, die ich dann aber auch manchmal ungewollt bekomme von Leuten, die mir ja folgen. So. Und das finde ich einen schönen Nebenaspekt, der in Smile zumindest immer wieder angesprochen wird. Letzten Endes macht der Film dann, ich hätte mir fast gewünscht, dass er noch mehr daraus macht. Er wird dann eher dann eben zu dem, man hatte das Gefühl, Parker Finn hat dann doch mittendrin bemerkt, ah ja, ich habe ja hier noch diesen Film
Smile,
wo es ja auch um einen Dämon geht oder so eine Entität. Das wird dann am Ende auch jetzt nicht besonders aufgelöst. Also wie gesagt, da hat er insofern Schwächen, dass ihm dann nicht zu viel einfällt damit. Und er, wie gesagt, hat auch so ein paar Schocks, wo ich dachte, ich fand ihn auch zu lang, muss ich sagen. Der geht bestimmt 20 Minuten zu lang. Der macht den Punkt dann relativ spät. Aber wie er dann auch am Ende da rauskommt und wie man dann auch merkt, wie man als Zuschauer auch so ein bisschen an der Nase herumgeführt wurde, das fand ich alles wahnsinnig stark. Deswegen für mich die Horrorüberraschung neben The First Omen dieses Jahr.
Ich glaube, was ich gar nicht bei dem Film gebraucht hätte, es gibt so einen Opener. Den hätte ich wahrscheinlich gar nicht gebraucht.
Ja, den braucht es
nicht. Entweder habe ich storytechnisch was verpasst, aber ist der wirklich inhaltlich wichtig?
Naja, nee. Also er erzählt dir, warum die Person am Anfang von dem Fluch quasi besessen ist.
Ja.
Und es verknüpft den zweiten Teil mit dem ersten Teil.
Ja, okay, das denke ich schon. Aber andererseits gibt es auch mal eine Behauptung von wegen, das gibt's halt immer wieder übertragen. Und auch das hätte mir schon gereicht, dass jetzt jemand völlig losgelöst einfach Opfer der Übertragungskette wird.
Ich fand's aber nicht schlecht, also weil das zwei Sachen gut macht. Wie gesagt, es gibt diese Verknüpfung zum ersten Teil. Es holt die Leute ab nochmal und sagt so quasi, hier, das ist nochmal die Prämisse für all die Leute, die es vergessen haben in den letzten zwei Jahren. Und was ich halt eben auch stark finde, ich liebe das, wenn Filme noch in der Lage sind, weil das hat, früher war das so eine Drehbuchregel in Hollywood. In den ersten 15 Minuten hast du das Publikum gefälligst abzuholen und das passiert hier. Weil gleich am Anfang etwas passiert, wo du denkst, ah ja.
Bis eines Tages ein Marvel-Film kommt, wo serienmäßig kommt, was bisher geschah im Kino, David, dann kotzt du richtig.
Naja, aber das ist ja kein was bisher geschah,
Das. Aber das wäre irgendwann das Weiterdenken. Irgendwann wird es mir irgendwer probieren.
Und es zeigt dann auch in den ersten Minuten gleich so, wie die Kameraarbeit hier ist und dass Parker Finn schöne Einfälle hat. Also gerade dann, wie die Kamera nach diesem Anfangsmoment über die Straße fährt und dann so eine Blutlache sich zeigt und wie, ne, dieser Einfall allein, dachte ich so, ja, Parker Finn hat Einfälle. Und das hast du im Horror-Genre leider viel zu selten. Ne, da reicht es dann schon in The Nun 3 oder so dasselbe zu machen, was in Das Omen und hast du sie nicht alle gesehen, zigmal gemacht wurden. Deswegen, da bin ich dann immer glücklich, wenn solche Filme kommen.
Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich war wirklich überrascht und ich hatte wirklich keine Erwartungen an diesen Film, weil ich vom ersten mir auch nicht so viel mehr mitgenommen habe nach der Zeit und dachte, ja, da brauche ich jetzt Nachschub. Und auf einmal kommt hier was bei rum. Und das habt ihr ja gemerkt auch durch meine Einwürfe, was tatsächlich was kann. Und mir haben einige Leute geschrieben gestern auf Instagram, nachdem ich meinte, ich gucke den, oh, ich habe den vielleicht in der Preview dann und dann, ich erwarte nicht viel. Ich glaube, da werden sich einige echt überrascht fühlen, was dabei zustande kommt. Diese Woche im Kino, genauso wie The Apprentice. So, nach 24 Eulen sagt sich David, na jetzt bin ich doch motiviert, mal zu schauen, ist das denn hier wirklich verflucht oder nicht?
Ja,
und ich wette, von brennenden Filmsets bis hin zu sterbenden Schauspielern in Filmen findet sich doch das ein oder andere verfluchte.
Ich kam darauf, weil jetzt ist ja Horror Season, ja, und
Spooky
ganz viele
Season machen. Habe ich gelernt dieses Jahr erst. Ich finde das Wort schön.
Ja.
Also das doppelt zwei Wort.
Spooky Season, okay, gut, sagen wir das so. Ich habe in dieser Spooky Season neulich völlig unrelated, ich muss aufhören mit den Anglizismen, die nerven
völlig
mich selbst.
Zusammenhangslos.
Völlig aus dem Blauen heraus habe ich abends, Carly und ich saßen da, was könnten wir gucken? Wir machen es häufig so, dass wir Klassiker gucken und dann haben wir beim durch Amazon scrollen Poltergeist 3 gesehen. Und da meinte ich so, normalerweise habe ich damit kein Glück, weil Carly bei sowas raus ist, aber diesmal hat sie skurrilerweise ja gesagt und ich meinte, ich habe den bisher noch nie gesehen. Poltergeist 1 kenne ich natürlich, damals das Original von 82, bei dem ja die Sage umgeht, dass Toby Hooper, der den eigentlich gedreht hat, das gar nicht getan hat, sondern Steven Spielberg hat ihm die ganze Zeit reingeredet. Wie ich finde, ein schöner Klassiker. Den zweiten Teil mag ich auch noch ganz gerne, da waren zwar die Originalleute nicht mehr wirklich beteiligt, aber ich finde, der hat noch was. Und der dritte, über den sagt man, dass er eine der schlechtesten Horrorfortsetzungen aller Zeiten ist.
Und ist er das?
Er ist super scheiße. Also ich habe bei Letterboxd gerade viele Kritiken gelesen, wo sie sagen, ja, nee, dem wird immer nachgesagt, der ist sehr schlecht. Finde ich aber gar nicht. Nee. Der ist schon echt schlecht. Also gerade bei Heather O'Rourke, die kleine Kinderdarstellerin, ist dann schon in so einem Alter, wo sie auch acten soll und das geht nicht. Aber auch alle Figuren wurden ausgetauscht. Also sie ist jetzt bei Tante und Onkel untergekommen, weil die Originalschauspieler auch keinen Bock mehr auf die Nummer hatten. Und das funktioniert. Also Nancy Allen zum Beispiel, die man aus Robocop kennt, spielt auch schrecklich. Aber insgesamt ist das ein sehr wirrer, wahllos zusammengestückelter Film, bei dem man auch nie so wirklich versteht, warum ist denn das jetzt? Also sie ist jetzt ja in einer Großstadt in einem Hochhaus. Warum ist sie da überhaupt? Und warum ist da übrigens zum Beispiel auch der Geisterbefall? Weil im Original war es ja so, dieses Haus wurde
auf dem, ja
auf dem, alten,
auf dem Friedhof von Native Americans.
Genau. Und das hat dann Sinn gemacht. Aber danach wurde es dann sehr sinnlos. Was ich aber sehr spannend fand, war...
Ich auch geil, dass es Sinn macht, nur weil auf dem Friedhof stand, dass da jetzt Grusel ist.
Ja, naja, aber nicht. Macht mehr Sinn.
Würdest
als...
Würdest du in so ein Haus ziehen?
Nur wenn 42 Eulen...
Würdest du ein Haus ziehen, wo jemand drin gestorben ist?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Und wird natürlicher Tod oder ermordet werden? Großer Unterschied.
Was sollen diese Scheißfragen?
Das sind doch keine Scheißfragen. Ich finde, auf diesen Fragen lässt sich ein ganzes Gespräch aufbauen. So eine Lagerfeuerstimmung, weißt du?
Ist aber, guck mal, in Berlin...
Kannst du nirgendwo hinziehen, ohne dass einer da gestorben ist.
Wollte ich sagen, ja. Also gerade so, wenn du zurückgehst, klar, jetzt nicht unbedingt in den Neubauten, aber in den alten Bauten zum Beispiel, ja. Die ja vielleicht noch zu Kriegszeiten gespielt haben.
Kriegszeiten.
Also, lass mich bitte weitererzählen. Am Ende von Poltergeist 3, da gibt es eine Szene, da wirkt das Ende wirkt sowieso sehr überhastet. Da ist es ja so, dass die kleine Carol Ann, die wird mal wieder in die Geisterwelt gezogen und da wird sie dann herausgerettet. Und dann kommt der Vater, der auch in der Geisterwelt gelandet ist, mit Carol Ann auf dem Arm, so aus der Geisterwelt herausgeschritten. Alle umarmen sich und dann kommen die Credits.
Das klingt total nach Insidious.
Man sieht Carol Ann aber nicht von vorne, sondern nur von hinten. Und der Grund dafür ist, dass Carol Ann, gespielt von Heather O'Rourke, ich hatte den Namen schon gesagt, dass Heather O'Rourke zu diesem Zeitpunkt schon tot war. Die ist nämlich auch gestorben und ich sage auch, weil Poltergeist einer der Filme ist, denen wird nachgesagt, sie seien verflucht. Die Filmsets seien verflucht gewesen.
Der Vater von ihr, den sehen wir ja in der Menendez-Serie.
Nee.
Das ist nicht der Fall. Ich dachte, war das nicht auch Poltergeist?
Das war Poltergeist, aber das ist nicht Heather O'Rourke. Also um es mal klarzustellen, Heather O'Rourke ist das kleine blonde Mädchen im ersten Film, die an den Fernseher auch so ranfasst und dann da reingesogen wird. Und dann gibt es ja noch den Sohn der Familie und die ältere Tochter. Und die ältere Tochter wird gespielt von Dominique Dunn. Die ist ermordet worden. Aber ich fange mal von vorne an. Diesem Film wird nachgesagt, dass er verflucht sei. Und angeblich geht das zurück auf eine Entscheidung beim ersten Film. Da ist es ja so, dass am Ende die Mutter, gespielt von Jo Beth Williams, die fällt in den Pool. Der Pool ist noch nicht gebaut, sondern nur so eine Matschgrube. Und in diesem Pool kommen dann Skelette hoch. Und wie Jo Beth Williams hinterher erzählt hat, sind das keine Prop-Skelette gewesen, sondern echte Skelette, weil das wohl günstiger gewesen ist für die Produktion, richtige Skelette zu exhumieren. Oder die
aus
vielleicht
Gräbern? Nein.
Das ist so die Frage, die.
Wo kamen die Skelette her?
Die Skelette sind, glaube ich, so außen vielleicht wissenschaftlich. Ich muss sagen, das ist eine Sache, die bis
es
heute
gibt
nicht.
Leichtteilehändler.
Die Produktion hat das nie zugegeben. Aber Jo Beth Williams behauptet bis zum heutigen Tage, dass es wirklich so sei, dass das echte Skelette seien. Vielleicht sind die irgendwie in der, vielleicht gibt es, kann man das überschreiben. Es kann ja sein, dass du nach dem Tod einen Zettel abgeben kannst. Also mein Körper kann gerne für die Dreharbeiten bei XY benutzt werden. Vielleicht ist das so. Keine Ahnung. Ich glaube ja.
Ist das jetzt eine Zustimmung? Können wir dein Skelett irgendwo winken, dann hinstellen?
Also ich sage mal nein. Nein, das möchte ich nicht. Aber in diesem Film soll das wohl so gewesen sein. Und ihr erinnert euch vielleicht an diese Szene und danach soll es wohl losgegangen sein. Es ist danach ja, 1982 ist der Film erschienen und gleich das Erste, was dann passiert ist, ist, dass Dominique Dunn ermordet wurde. Dominique Dunn hatte sich gerade vorbereitet auf V, die Außerirdischen. Diese TV-Serie sollte auch im Nachfolgefilm vorkommen, der aber viel später gedreht wurde. Es hat sich dann unter anderem, glaube ich, auch wegen ihr verschoben, weil die originale Drehbuchfassung umgeschrieben werden musste. Das lernt man auch in der Menendez-Brüder-Serie. In der Doku wird es nicht mehr angesprochen. Da spielt ja Nathan Lane den Vater von Dominique Dunn und erzählt dann, dass da der Ex-Freund, der hat sie so lange gewürgt bei einem Streit, dass sie schweren Gehirnschaden nach sich gezogen hat und dann leider, sie konnte dann nur noch mit Maschinen am Leben gehalten werden und die mussten abgeschalten werden. Und das war ein großer Schlag für diese Produktion und der erste Tod, der damit in Verbindung gebracht wurde. So, dann haben die 1985 den zweiten Teil gedreht und da hatte Will Sampson, der spielt da den Native American, den Medizinmann, der dazugerufen wird. Du wirst den zweiten Teil nicht gesehen haben, glaube ich, aber
bitte?
Hast du?
Ja.
Was passiert dann nochmal?
David, wirklich, beleidige mich nicht.
Okay, alles klar. Ich mag den ganz gern, den zweiten Teil. Da gibt es ja diese neue Figur, den Priester Kane, gespielt von Julian Beck. Julian Beck ist kurz darauf gestorben nach den Dreharbeiten. Muss man sagen, Julian Beck war schon echt alt und hatte Krebs und ist daran halt gestorben. Will Sampson hatte vorher einen Exorzismus am Set ausgeführt, weil er meinte, diese Geschichte mit den Skeletten beim ersten Teil, die hätten einen Fluch auf diese Produktion gelegt. Und deswegen war er jetzt der Meinung, er müsste das exorzieren, dieses Set. Alle fühlten sich danach wohl besser. Und dann ist Will Sampson ein Jahr nach den Dreharbeiten auch gestorben. Also der dritte Tote. Woran? Ich glaube auch eine, ich glaube, das war auch einfach eine Krankheit, die der schon länger hatte. Und das zog sich dann so durch. Und dann beim dritten Teil, 1988, hat es dann eben die Hauptdarstellerin erwischt. Heather O'Rourke ist 4 Monate, bevor der Film veröffentlicht wurde, verstorben. Die hatte so eine angeborene Darmverengung und die wurde fehldiagnostiziert und dann leider auch fehlbehandelt. Und in den Monaten der Postproduktion, ne, der wurde 87 fertig gedreht und dann haben die im Januar 1988 wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Wegen musste eine Notoperation vorgenommen werden und dabei ist sie dann leider verstorben vorher. Und was nicht so ganz klar ist, ist, warum wurde denn der Film dann nochmal umgedreht? Weil, wie gesagt, er ist 1987 fertiggestellt worden, aber dieses Ende wurde nachgedreht. Ne, da gibt es jetzt dieses Ende, wo sie dann mit dem Rücken, gab es ein Bodydouble, die sie gespielt hat, und der Regisseur behauptet, dass das originale Ende nicht abgedreht wurde. Die anderen Darsteller und Crewmitglieder widersprechen dem aber. Die sagen, nee, das wurde gedreht. Es gibt wohl sogar Szenen davon mittlerweile und Stillfotos, die öffentlich zugänglich sind. Woran das also gelegen hat, konnte ich tatsächlich selber nicht herausfinden. Ich glaube, es lag eher vielleicht dann an den Effekten, weil es auch so ein bisschen seltsam ist, wenn man Heather O'Rourke zum Beispiel, ne, wenn man da sagt, so, okay, das Ende, ich hätte es jetzt verstanden, wenn die zum Beispiel am Ende gestorben wäre und sie gesagt hätten, ah, das ist zu heikel, das wollen wir dann nicht im Film drin haben, aber das ist nicht das Originalende gewesen. Deswegen so richtig passt es nicht zusammen. Und damit endete das nicht. Also damit ist dann quasi die Poltergeist-Reihe auch geendet. Es gab ja noch 2019, glaube ich, das Remake. Ja. Mit Heather O'Rourke's Tod ist damit Schluss gewesen, aber nicht mit dem Fluch. Denn dieser Fluch hat dann tatsächlich noch zwei weitere Opfer gefordert. Es gab noch Lou Perryman. Der hat eine kleine Nebenrolle im ersten Film gehabt. Der wurde später, also viel später, ich glaube ein Jahrzehnt später, von einem Einbrecher mit einer Axt erschlagen. Und im ersten Teil gibt es so ein Forscherteam, was reinkommt. Einer davon wird gespielt von Richard Lawson. Und bei dem ist auch was ganz Seltsames passiert. Der war auf dem US Air Flight 405 und der ist abgestürzt. Und über die Hälfte aller Passagiere sind dabei ums Leben gekommen. Nur er nicht. Er hat tatsächlich überlebt, aber dadurch wurde so diese mehr vom alle, die beteiligt waren an Poltergeist 1, haben diesen,
irgendwas.
Sind irgendwie diesem Fluch erlegen. Ich muss ganz offen sagen, so, und das habe ich jetzt bei der Recherche immer wieder auch gemerkt, so, es ist viel Dünnsches dabei, so, also.
Aber dadurch nährt sich das auch.
Ja, ja, klar.
Kennst du das von Winchester zum Beispiel? Es gibt ja, ganz kurzer Exkurs, es gibt ja so ganz viele Orte, die extra als haunted gelten, wo Leute hinpilgern. Es gibt ja dieses Haus in New Orleans von, oh, wie hießen die, nicht Eileen Warners, diese Frau, die ganz
Amityville,
viele,
diese Amityville-Leute?
Nee, diese, okay, worauf ich eigentlich hin will, weißt du noch diesen Helen Mirren-Film, den wir beide nicht gesehen haben? Winchester, haben wir beide nicht gesehen. Mhm. Und ich hatte jetzt auch mal ein bisschen dazu gelesen und dann war ich direkt interessiert. Das ist ja die Geschichte von einer Frau, deren Tochter gestorben ist, ganz jung, deren Mann dann auch verstorben ist und die dann aufs Land zieht, bis sie 1922 in einem Haus, das sie dann lange Zeit in ihrem Leben renoviert, was ganz groß ist, ums Leben kommt. Und in diesem Haus hat sie, das muss ich dir vorstellen, das ist ein riesiges Anwesen, das hat irgendwie 2000 Fenster, hat 13 Bäder, 40 Treppen, 40 Schlafzimmer, 160 Räume, hat 6 Küchen und hat nur eine einzige Dusche. Und dieses Haus gilt so als diese einsame Frau, die dort ihr Leben lang renoviert hat auf dem Land in England, als ein Ort, wo immer noch Leute hinpilgern, die Geister suchen, weil sie nicht verstehen, was diese Frau da getrieben hat, in der Trauer ihres Lebens dieses Haus daherzurichten mit dieser einzigen Dusche in diesem riesigen Anwesen. Es gibt ja total viele skurrile Orte, die immer wieder so als, die sich dadurch nähren, dass man schaut, dass da eine gewisse Aura liegt. Und da muss man auch sagen, dass Ed und Lorraine, wie heißen sie?
Warren.
Aus der Conjuring-Reihe, das sind ja echte Dämonologen. Echte Dämonologen, große Anführungszeichen. Aber die gibt es. Und auch diese Sage um Annabelle, diese Puppe, das gibt es, das hat alles. Und auch die Amityville-Morde haben die ja untersucht. Die Fälle des Hauses, was verflucht sein soll aufgrund dessen, dass die Familie einzieht, wo vorher diese Morde stattgefunden haben.
Ja.
Es nährt sich.
Man muss bei Horrorfilmen natürlich auch sagen, das hatte ich jetzt auch in der Recherche gemerkt, dass das eigentlich bei Horrorfilmen fast zum Prozedere dazu gehört, irgendwelche Geschichten dazu zu erfinden, weil es natürlich ein schönes Marketing-Tool ist. Also ich hatte zum Beispiel bei The Conjuring gesehen, dass Vera Farmiga erzählte, dass sie während des Drehs gab es wohl einen Tag, an dem ist sie zu ihrem Laptop gegangen und dann waren da so Kratzwunden drauf. Und das Krasse war wohl, dass sie diese Kratzwunden schon an ihren Beinen hatte.
Du, manchmal gibt es was. Ey, guck mal, ich bin der ungläubigste Mensch, was so eine Dinge angeht.
Ja.
Aber ich schwöre dir, Hand aufs Herz.
Und du willst mir das mit den Eulen erzählen?
Du, David, wenn du so wie ich mit deinem Hund mal um Mitternacht an einem Vollmond oder 1 Uhr morgens durch einen Waldrand läufst, dann kommen dir schon Gedanken. Es gibt schon Locations, die führen das. Aber ich schwöre dir, ich habe einen Neffen. Der ist inzwischen 12 Jahre alt, aber ich habe das erste Mal aufgepasst, da war der knapp ein Jahr alt. Und dann bin ich auf einmal auf sein Zimmer hoch und habe dann so, weil ich Angst hatte, so irgendwas ist, immer so den Finger an seine Nase gehalten, ob er ausatmet, ob da Luft rauskommt, ob alles gut ist. Also vor 12 Jahren war ich 25. Und als ich mich davor beuge das erste Mal und da kommt diese Luft raus, höre ich an meinem Ohr so ein Und ich bin so zusammengezuckt. Ich habe gedacht, weil ich damals mit meiner Partnerin, mit der ich damals zusammen gelebt habe, dass die mich erschrecken wollte. Ich drehe mich um, nichts. Kein Fenster offen, ein stiller Raum. Bis heute würde ich schwören, vor jedem Gericht und jedem Eid, wenn es sowas wie Geist gab in meinem Leben, war das dieser Moment. Super gruselig. Mhm. Das Baby, ich und hinter mir dieser Hauch im Nacken.
Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, jeder kennt solche Geschichten irgendwie. Bei mir ist es eher immer so gewesen, meine Schwester hat früher immer Geschichten erzählt von Dingen, die sie gesehen hat, aber nun ist sie ein Kind gewesen. Auch unsere Kleine erzählt jetzt ab und zu, ich habe da dieses laute Wummern im Haus gehört.
In der Wand.
Ja, irgendwie sowas so. Aber es passt natürlich schön. Das macht ja auch den Spaß am Horror aus, dass wir natürlich auch in unserer Welt immer so ein bisschen nicht damit klarkommen, dass es solche Dinge vielleicht wahrscheinlich nicht gibt, aber Dinge unerklärlich sind.
Nach dem jetzigen Wissensstand.
Genau. Und das macht natürlich solche Produktionen dann auch sehr schön. Also es gibt natürlich noch die Geschichten vom Exorzisten-Set. Ich hatte übrigens bei fast jedem Horrorfilm Dinge gesehen, also beim Exorzismus von Emily Rose oder das Omen.
Ja, wahre Geschichte nach einer deutschen Frau.
Genau, aber wo dann auch am Set, ne, wo dann Person, also ich hatte zum Beispiel gesehen, der Regisseur vom Poltergeist-Remake erzählte in einem Interview irgendwie, dass er auch eine geisterhafte, und da dachte ich so, ach kommt Leute.
Also Crow hat letztens auch angedeutet, dass quasi dieser Tod eher nur die nicht eine Konsequenz war, aber einer von sehr vielen dramatischen Unfällen an dem Set.
Ja, ja. So. Bei der Exorzist war es ja so, da ging es ja schon los, bevor der Drehbuch angefangen
hat. Das war das mit abgebrannten Sets und so, ne?
Genau, die haben das Haus gebaut quasi, ja, wo auch Regan wohnt mit ihrer Mutter, und dieses Set ist wohl, bevor die Dreharbeiten angefangen haben, komplett abgebrannt und bis auf den Raum von Regan. Also das drumherum musste alles neu aufgebaut werden. Auch da denke ich so, ja, weiß ich nicht.
Ich glaube, da haben sich auch richtig Crewmitglieder damals geweigert, zum Dreh zurückzukommen.
Ja, ne? Na, weil es fing halt so an, ne, bei Max von Sydow, der ja den Priester spielt, der ist irgendwie, ich glaube, der Bruder ist gestorben, weshalb er dann vor den Dreharbeiten nach Schweden zurück musste, und auch bei Linda Blair ist jemand aus der Familie gestorben, und dadurch haben sich diese Dreharbeiten halt wirklich durchgängig verzögert. Dann gab es ja diese Pazuzu-Dämonenstatue, die dann im Irak gefunden wird. Die haben sie in Hongkong fertigen lassen, wollten die transportieren. Und auf dem Weg dahin ist die wohl spurlos verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Also immer wieder so Sachen gewesen. Und dann erzählte hinterher Alan Burstein, dass insgesamt 9 Personen, die mit der Produktion in Verbindung standen, gestorben sind. Es gab so einen Typen, der sich mit den Holzarbeiten im Haus beschäftigt hat. Der hat sich den Zeh abgetrennt. Einer hat sich einen Daumen abgetrennt bei den Arbeiten. Alan Burstein hat sich ja den Rücken verletzt. Und zwar nachhaltig. Also es erzählte ja sie, glaube ich, dass sie bis heute Schmerzen hat. Linda Blair hat sich bei einer Szene verletzt, wo sie so durchgeschüttelt wird. Also es gab alle möglichen Katastrophen, weshalb dann auch sich so durchgesetzt hat, okay, dieser Film muss verflucht sein. Nur hatte sich damals das eher so, weil der war ja als zutiefst unchristlich, wurde der angesehen. Es gab ja richtig Proteste, weil es ein Werk gewesen ist, das blasphemisch gewesen sei. Und da, ja, ob man da jetzt zustimmt oder nicht, ich finde solche Geschichten einerseits spannend. Ich muss sagen, bei der Poltergeist-Geschichte merke ich immer wieder, wie ich so ein bisschen hin und her gerissen bin, weil du ja eigentlich diese Toten, wie zum Beispiel Dominique Dunn oder auch Heather O'Rourke, du nutzt deren Tod quasi auch so ein bisschen aus, um ja PR für den Film zu machen. Das will ich den Filmemachern jetzt nicht unterstellen, aber indem die Presse, es gab damals so eine große Dokumentation auch zum großen Poltergeistfluch, und da werden diese persönlichen Schicksale halt mit diesem Film verbunden. Und da bin ich echt ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite gibt es dem Ganzen natürlich so eine Aura, die den Film vielleicht noch ein bisschen dramatischer erscheinen lässt. Und auf der anderen Seite sind es eben sehr persönliche Schicksale, die eigentlich nicht da in so eine Sendung gehören oder in die Öffentlichkeit.
Es gibt ja auch Rollen wie die Joker-Rolle bei DC, wird ja auch immer gerne als so ein bisschen eine verfluchte Rolle bezeichnet.
Ja,
wo
warum?
Leute mit Psychosen rauskommen, immer wieder in Therapien müssen. Heath Ledgers Tod hat da natürlich nochmal eine Sonderrolle gespielt.
Aber Jack
Nicholson, diese Rolle viel mit einem macht wohl. Okay, Jack Nicholson ist immer schon ein spezieller Typ gewesen.
Ja, aber auch bei Jared Leto hört man jetzt ja nichts.
Morbius, was ist das für ein Fluch für seine Karriere gewesen, wie das dann weitergeht. Also seit Joker ist der doch mal dezent weg. Der hat vorher einen Oscar gewonnen, dann hat er Joker gespielt und dann war er weg.
Nee, weil er auch, ich glaube, der soll auch nicht einfach sein in der Zusammenarbeit. Das kommt wohl noch dazu.
Guck mal, während Corona hat er sich doch in die Wüste verzogen, 6 Wochen, um da zu sich zu finden, kam wieder und hat sich gewundert, was ist denn los in der Welt.
Und es gibt bei dem auch immer Allegations in Bezug auf sexuelle Übergriffigkeiten.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Hat er noch diesen ganzen Musik-Background, ne, wo das ja, sag ich mal, nochmal eine eigene Geschichte. Wir fangen jetzt nicht mit Musik und Sexpartys an.
Nee, das nicht.
Das wird ein bisschen viel.
Das können wir demnächst machen. Wollen wir mal ganz kurz noch besprechen die nächsten Wochen oder wollen wir das erst nächste Woche machen?
Das wollen wir nächste Woche besprechen.
Weil die Podcast-Veröffentlichung, das kann ja so ein bisschen wackelig werden.
Ja.
Machen wir aber, glaube ich, nächste Woche am besten.
Mach,
ne?
Was du willst.
Weil ich habe auf jeden Fall Urlaub.
Genau. David wird zum einen Urlaub haben, sei ihm gegönnt von mir. Da gucken wir dann
wir
wieder Bettel zurückkommen und sagt, Robert, das war so schön. Ey, ich wünsche euch eine schöne Zeit.
Ja.
Man hat vielleicht bei mir bei Instagram oder hier mitbekommen, dass ich demnächst Vater werde. Auch das ist ja immer so ein Zeitraum, wo man sagen kann, kann dann passieren, kann aber auch dann passieren.
Genau.
Und deswegen sehen wir uns so ein bisschen der Herausforderung gegenüber, dass wir auf der einen Seite dafür sorgen wollen, dass es hier wöchentlich Nachschub gibt, aber nicht 100%ig sagen können, dass das auch klappen wird. Deswegen könnte es Folgen geben, wo wir vielleicht Material von einem Talk, den wir mal aufgezeichnet haben, nehmen. Das muss aber nicht sein, der aber eigentlich ein ganz spannendes Thema hatte. Es kann sein, dass David hier mit einem Gast relativ spontan sitzt. Es kann auch sein, dass wir vielleicht eine Woche aussetzen müssen, dass ihr euch keine Sorgen macht oder wundert. Das können wir nur im Gegensatz zu den letzten 3 Jahren, wo wir immer sehr bemüht waren, alles ordentlich zu planen, dieses Mal und auch erstmalig und ich finde auch aus nachvollziehbaren, positiven Gründen nicht unbedingt gewährleisten. So,
Sie waren stets bemüht, jetzt sind sie es nicht mehr.
Jetzt nach 3 Jahren haben sie voll verkackt.
Ja. Also das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr uns folgt, dir vor allen Dingen auf Instagram, dann wird man das ja auf jeden
Fall
mitbekommen.
Weiß ich nicht, ob ich auf Instagram dafür mache. Also, ich ziehe mich bestimmt zurück, auf jeden Fall.
Livestream von der Geburt, hallo?
Ach, muss ich mal fragen. Vielleicht findest du das ja ganz toll.
Ja.
Okay, danke für diese Woche, fürs Reinhören und dann bis nächste Woche.
Tschüss.
Wahrscheinlich.